Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen. Frei nach dem Propheten Amos mit dem Mitch.
Und dem Ant.
Hallo.
Es kann nur einen geben.
Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Es ist heute wieder Podcast-Zeit. Es ist wieder Pottermos-Time oder so ähnlich.
Yeah.
Ja, juhu, ist es nicht schön. So, hallo Ant, auch schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, wir kommen langsam in Stimmung hier. Ich guck mal, ja. Muss noch mal meinen Soundpegel hier einrichten. Ein bisschen mehr Aufregung. Dein Intro war ja heute langsam, ich hätte ja fast dazwischen gesprochen.
Ja, ich wollte es mal heute so richtig so mal genießen. So. Ja,
genießen. Also, und das klang fast seriös. Und ja, Leute, keine falschen Erwartungen wecken hier.
Mal gucken, ich kann ja sein, dass das irgendwie da eine ganz andere Stimmung rüberbringt und wir völlig, also ja, die Erwartung mal so richtig durchbrechen, ne? Also das, Klack. Ja, also wir haben heute richtig Festivalstimmung, ne? Also das ist heute eigentlich unser Motto. Schlamm, Zelte, Bierduschen und also alles nur aus der Ferne. Wir sind ja hier daheim in unseren jeweiligen Soundstudios, ne? Also Aufnahmegeräumen, ja. Während ungefähr 80.000 Menschen in Richtung Schesel pilgern, also ist nämlich der Tag, an dem wir heute aufnehmen, diese Episode entsteht, beginnt auch das Hurricane Festival in Schesel am Eichenring, also an diesem Motorrad.
Und auch das Schwesterfestival, das Southside in Neukirchen ob Eck in der Nähe von
Neuhausen, Tuttling. Ich korrigiere.
Ah, Neuhausen, ja natürlich. Ja. Wir waren schon lange nicht mehr damit, deswegen habe ich das vergessen.
Und, ist das regional eigentlich auch Südschwarzwald? Also das ist ziemlich südlich, ne?
Ja, was ist Tuttling, ne?
Ja, oder Tuttling, Tübingen. Fast schon Schweiz.
Also. Rottweiler. Was da nicht alles ist. Also man ist noch vom Bodensee einiges entfernt und es ist, glaube ich, östlich genug, dass es nicht mehr Schwarzwald ist.
Ja, ja, das könnte sein. Das ist, also, ja, das ist schon vorbei, ne?
Da müsste jemand mal kurz nach Tuttling googeln und weiß Bescheid. Ne?
Oder also, Wikipedia. Aber das haben wir jetzt ja nicht gemacht, weil wir sind ja in Niedersachsen gewandt heute.
Heute geht's ab Richtung A1, Richtung Bremen und noch ein Stück weiter, aber vor Hamburg, also auf der Hälfte ungefähr, ziehen wir runter und ab nach Schesel zum Eichenring.
Jetzt, warum kommen wir auf die Idee, über ein Festival zu reden, das wir noch nicht mal besuchen?
Tja, weil wir es schon mal besucht haben und natürlich feiern wir ein Jubiläum.
Ja, genau. Ein persönliches. Ja, man könnte das Jubiläum ja eigentlich besser direkt vor Ort feiern, aber dafür sind wir leider viel zu bequem.
Ja, und man hat das Leben geändert und leider liegt dieses Festival nicht mehr so, dass wir da einfach hin können.
Ja, doch, dieses Jahr könnte ich sogar hin, weil wir einen Brückentag haben, aber naja, wir haben ja auch hier andere familiäre Dinge hier zu tun.
Aber bei dem Line-Up mit, ich will nicht zu viel spoilern, aber es ist eigentlich Sünde, dass wir jetzt hier sitzen und den Podcast aufnehmen und nicht hingefahren sind.
Es sind schon ein paar gute Sachen dabei, aber die Frage ist natürlich auch, gibt man dafür diese vielen 100 Euro aus, ne?
Ach ja, jetzt kommst du wieder mit dem Geld, aber klar, kostet alles viel und es hat sich auch einiges geändert, dazu kommen wir später.
Ja, wenn es wieder heißt, früher war alles besser oder etwa doch nicht.
Und, aber was sich nicht geändert hat, von damals bis heute, das Hurricane ist besser als Rock am Ring und zwar 1000 Mal.
Ja, das ist ja auch nicht schwer. Also ich meine, gut, wir haben jetzt also verschiedene Musikrichtungen mag.
Quatsch. Ich habe mir das Line-Up angeguckt, ich habe vor 2 Wochen auch in den Livestream reingeschaut und ich habe eine Band gesehen, die richtig geil Spaß gemacht hat, die aber auch auf dem Hurricane ist. Dazu später.
Ah, okay. Ah, ich dachte, das wäre Reza, aber das ist einfach
nicht. Reza war vorher, die haben keinen Spaß gemacht.
Haben nicht? Nee,
nee,
haben
das war geguckt, schon ein bisschen steif. Reza halt, ne? Ja.
Ach, wir schweifen schon wieder ab, bevor wir richtig angefangen haben. Sollen wir einfach ein paar Follow-ups loslegen?
Und wie kommt man am besten in den Sendeflow?
Oh ja, man macht das, was ganz viele Leute jetzt auch gerade live machen. Hier
eine Dose
Schäsel auf App. Genau, die machen wahrscheinlich hier Dosen stechen, das wäre jetzt nicht gut. Und die haben wahrscheinlich kein 0,0, was aber eigentlich anzuraten wäre bei diesen Temperaturen. Ne?
Ja, und die haben auch kein sündhaft teures Hellfest IPA,
ne? Oh, aus der Flasche. Nee. Aber ich habe ja wieder so einen Paulaner 00, ja, da gibt es nichts großartig zu sagen. Ja. Ja. Gute Reise, gute Preise. Und bei dir?
Bei mir ist es ein Hellfest IPA von einer französischen Brauerei namens Melusine. Ich habe das eh nicht ausgesprochen, das dürfte richtig sein. Mit also 6,66 Umdrehungen. Also Hell. 6,66. Ja, also
Hölle, Hölle, Hölle. Das könnte aber auch der Name eines Death- oder Trash-Metal-Festivals sein.
Ja, und als ich das im Kühlschrank gefunden habe, es liegt da schon ein bisschen länger, dachte ich mir, ein Hellfest und Fallfest-Festival, ach, das passt doch wie Arsch auf Eimer.
Richtig.
Und noch nie waren wir so sündig wie damals auf dem Hurricane.
Ja, jetzt mach hier keine falschen...
Sprech nur von mir.
Ach so.
Ja, okay. Keine Angst,
Reicht währenddessen woanders.
Ja, dein Arbeitgeber wird nichts davon erfahren, was für Freunde du hast.
Nein, nein.
Prost.
Ja, guten, also gönn dir.
Auf das Hurricane und auf meine lieben Freunde Birgit und Thomas, die jetzt mittlerweile in der Nähe von Schesel angekommen sind und diesen Podcast vielleicht hören oder nicht, wenn wir denken an euch und rockt mal für uns mit.
Wann bitte denn eigentlich hier an euer gehen? Weil es wäre schön, wenn man den noch
so schnell wie möglich
zum Festival quasi genießen kann. Stell dir vor, Leute fahren morgen hin und hören dabei unseren Festival-Podcast.
Ja, das wäre natürlich ziemlich geil, aber dazu mit müssten wir so ein bisschen Nachtschicht einlegen, beziehungsweise ein bisschen Pragmatismus an den Tag legen.
Also du jetzt.
Ja, na du auch. Du mit dem,
ich müsstest
ja dann die Folge,
Shownotes,
die Shownotes, du könntest die Folge anlegen, die Shownotes reinballern und ich lade dann, was ja ein bisschen länger dauert, dann die Audios da rein und dann ist das vielleicht heute Nacht schon on air.
Ja, wir gucken mal, ne? Also nichts ist unmöglich. Aber
an dir soll es nicht scheitern.
Dann quasseln wir vielleicht nicht so lange. Und
nein, wir geben ja Gas. Ne? Niemand will einen 2-Stunden-Podcast auf dem Festival hören.
Nein, nein. Also ich meine, niemand will ja 20 Minuten schon Gelaber hören, bevor es überhaupt richtig losgeht. Ne?
Richtig, deswegen kommt jetzt die Kapitelmarke mit den Follow-ups.
Mhm. Follow-ups.
Und der Ant beginnt mit einem kleinen Follow-up. Ich hatte beim letzten Mal erzählt, dass ich die Stadtbibliothek besuchen werde zum jährlichen, naja, zum dritten Mal fand das jetzt statt, Spiel des Jahres Warm-Up, wo die Spiel des Jahres Nominierten und die auf der Empfehlungsliste vorgestellt wurden, unter anderem von der Jury-Mitglied Martina Fuchs. Sie war mit ihrem Mann und ihrem Sohn auch wieder da und ich habe ein Spiel gespielt, das nennt sich Kauri, das war auf der Empfehlungsliste und ist ein sehr, sehr schönes asymmetrisches, ja, asymmetrisch kann man sagen, genau. Taktikspiel. Es spielen bis zu 4 Fraktionen und alle haben leicht andere Regeln.
Neuseeland. Ich sehe da ein Kiwi.
Ich habe den Kiwi gespielt und ich habe fast gewonnen. Der Kiwi ist am Anfang sehr weit ausgebreitet in jeder Region, braucht dazu aber einen Kauri, das ist der Baum, ne? Dieser Urwaldbaum, ne?
Und also spielt in Neuseeland oder was?
Ja, dann kommen leider im 19. Jahrhundert kommen leider die Engländer. Und die bringen das Possum mit. Beide sind dummerweise Feinde der Kauri, also der Bäume. Und in einer Region, wo kein Baum ist, da stirbt auch der Kiwi.
Ja, ja.
Und der Kiwi tut alles, um das zu verhindern. In seinen Mitteln. Er muss aber einiges über sich gehen lassen. Aber hat so ein paar Special Effects, die er trotzdem zünden kann, wie Wiederanpflanzung von Bäumen oder so. Oder Flucht, einfach woanders hin. Oder Vermehrung. Und dann gibt es als 4. Fraktion natürlich doch die Maori, die Ureinwohner. Die haben nicht mitgespielt. Die kenne ich also nicht, weil wir noch zu dritt gespielt haben. Tolles Spiel. Also, ja. Und zwar, es ist wirklich so einfach, wie ich es dir gerade erklärt habe. Die einzelnen Regeln, das sieht man dann vor sich, jeder ein kleines Heftchen, was die einzelnen Karten bedeutet, mit denen man spielen kann. Und innerhalb von 45 bis 60 Minuten hat man da seine 5 Runden runtergespielt und einen Gewinner. Ja, die Punkte sind einfach zu zählen. Der Kiwi zählt nur alle seine Kiwis, die noch drauf sind, das sind die Siegpunkte. Der Engländer zählt die Bäume, die er gefällt hat und die Possums, die er gejagt hat, denn irgendwann im Laufe der Zeit, in Runden, kriegt der Engländer ein Gewissen und möchte wieder aufforsten was er angerichtet hat, das Possum jagen.
Das kennt man ja sonst nicht, das Engländer Gewissen.
Total irre. Und,
Bad Conscience.
Und Possum arbeitet dagegen, dass das Gewissen nicht kommt. Das ist auch ganz witzig.
Ja. Ah, okay. So wie Jiminy Grille bei Pinocchio.
Ja, ja. Genau. Sehr, sehr schön.
Ist das eigentlich ein jetzt ganz normales Familienspiel oder ist das so ein Kennerspiel wieder?
Das ist Familienspiel Plus, würde ich besser bedeuten. Es ist in der Liste der Kennerspiele, aber es ist ein einfaches Kennerspiel. Genau.
Ja. Ja, sieht man wieder. Also wir haben es hier verlinkt in den Shownotes. Ne? Also schön aufgemacht. Ne? Also so kennt man es ja von den vielen Kennerspielen, dass da viel Material und viel Zeugs dabei ist. Alles schön buntes und wahrscheinlich ist es auch nicht so billig dann wieder. Ne? Wenn er so
das weiß ich gar nicht. Da habe ich noch gar nicht meine die Aktien gecheckt, aber Du kannst ja mal mit dem nächsten Thema anfangen und ich kann dir danach den Preis nennen. Mhm.
Okay, ja, schön. Also dann habt ihr jetzt ja ein bisschen was zum Spielen, ne? Und ich, ja, wir haben vor zwei Episoden haben wir uns über Konzeptalben, also ein wichtiger, essentieller Teil der Popmusik und Rockmusik und Progmusikkultur, letzteres, unterhalten. Und nach der Sendung oder nach der Aufnahme ist uns eingefallen, ich habe ja ganz viel, habe ich ja erzählt, ne, wenn ihr nochmal reinhört in die Episode, 55 müsste das gewesen sein, ne? Mhm. Dann beschreibe ich da, was ich alles ausgebreitet habe. Also ich konnte fast überhaupt nichts sehen vor lauter Platten und CDs, die auf meinem Schreibtisch da standen. Und dann ist mir am Ende aufgefallen, ach so, da liegt ja noch ein Stapel, da habe ich ja gar nicht drüber geredet. Ist ja gar nicht so schlimm, weil wir haben ja schon immer genug geredet. In dem Zusammenhang nur noch einfach nur ein paar Names gedroppt, die wir da vergessen haben und von denen es auch schöne Konzeptalben gibt. Zu einem, was wir erwähnt haben, gibt es in der Zwischenzeit auch einen schönen ausführlichen Podcast, den wir uns hiermit ans Herz legen, nämlich aus der Reihe Meilensteine des Südwestrundfunks, also in der ARD-Mediathek zu finden oder unter dem Link, den wir verlinken. Denn vor kurzer Zeit gab es ein Jubiläum. Hätten wir eigentlich auch eine ganze Folge zu machen können. Also wir können ja nicht gerne nicht alle Jubiläen mitnehmen, aber Misplaced Childhood, ne, das geniale Konzeptalbum von Marillion aus den 80er Jahren, also aus 1985, um genau zu sein, von vor 40 Jahren, ist 40 geworden. Und ja, aus diesem Anlass hat halt dieser andere Podcast, Meilensteine, diesem Jubiläum einen ganzen, oder diesem Album einen ganzen Podcast gewidmet. Und das ist sehr ausführlich. Und die haben sich sogar noch einen Sänger einer Marillion Tribute Band, nämlich den Nico von Forgotten Sons, mit ans Mikro geholt, der ja auch noch seine eigene Sichtweise auf dieses Album, das er dann ja auch selber mal hier und da performt. Ich glaube, ich habe die übrigens auch schon mal gesehen, ist mir aufgefallen. Also ich glaube, ja, eine Marillion Tribute Band habe ich mal in Oberhausen gesehen, zu einer Veröffentlichung eines Buches von Mark Wilkinson, dem Illustrator der frühen Marillion-Alben. Also der,
schön.
Ne, diese Airbrush-Gemälde hier mit dem Joe Jester und so. Ne? Und natürlich das Klassische, Misplay-Schaltungs-Album natürlich auch, ne, mit dem uniformierten Jungen, der da steht, und der Elster im Hintergrund und dem Regenbogen und so. Ja. Also alles das wird da, ich wollte nur sagen, im Rahmen dieser Signierstunde, ne, da habe ich mir dieses Buch gekauft von Mark Wilkinson und kurz vorher hat noch eine Brilliant Coverband gespielt, weil wahrscheinlich Brilliant selber keine Zeit hatten oder es vielleicht ein bisschen zu teuer gewesen wäre. Ja, und ich glaube, das waren Forgotten Sons. Die sind demnächst, glaube ich, wieder auf Tour und wollten das ganze Album Akustik spielen, irgendwie mit Streicherunterstützung. Das klang ganz interessant. Ich würde mal schauen, ob die irgendwo hier in der Nähe aufzufinden
sein sollte. Spannend, klingt ambitioniert.
Ja, finde ich auch. Ja, gut, also das zu Misplaced Childhood, hört da mal rein, habe ich gehört, das ist ein ganz, ganz interessanter, auch sehr emotionaler Podcast. Also an einer Stelle fangen, glaube ich, alle Moderatoren kurz an, mit den Tränen zu kämpfen, weil es geht ja um das Thema das Kind in einem und wie man das Kind wiederfindet und dass es eigentlich immer da ist und nie verloren ist und so. Ja, das ist ja höchst emotional, müsst ihr euch mal anhören. Also bei mir ist manchmal auch, also nicht annähernd so emotional, ne? Also, ja.
Verstehe, wir geben uns ja schon Mühe, aber aber das bringt mich dazu, dass ja der SWR jetzt auch zuständig ist für den ESC.
Ne, den da haben wir gleich noch einen Klopper, beziehungsweise einen Baller.
Da kommt noch ein Baller. Mann. Doofe Story. Ob das dem SWR auch passiert wäre? Also, wenn die Leute, die diesen Podcast machen, dann auch, ne, Richtung ESC arbeiten würden in den nächsten Jahren, dann sehe ich dem aber auch sehr freudig entgegen. Da sind ja Experten am Start.
Ja, das sind durchaus Menschen, die von ihrer, die was verstehen von dem, worüber sie reden. Also so wie wir halt auch. Deswegen sagen wir, unsere Kollegen vom SWR empfehlen wir sehr. Ja, andere Konzeptalben, die ich euch noch ganz kurz ans Herz legen möchte, sind.
Haltet euch fest, also schnallt euch an, nehmt jetzt ein Papier und Stift noch mal bereit, damit ballert gleich ein paar Names hier. Da kommt jetzt was.
Ja, also es gibt die schwedische Progressive Metal, ja, also nicht ja, so doch, ganz metallig, ja, aber schon, ne? Auch, ja, also ich sag mal, wenn man irgendwelche Schubladen aufmachen muss, dann ist es Progressive Metal, aber nicht so schlimm wie Dream Theater, sondern einfach viel, viel besser und ambitionierter und kompositorisch ausgereifter. Das sind die Schweden um Daniel Gildenlöf herum. Die heißen Pain of Salvation und die gibt's schon ganz lange und vor ungefähr, ich sag mal, auch so 20 Jahren schon, ist das Album B entstanden. Und das haben die im Rahmen eines, glaube in Schweden auch im Theater
aufgeführt. Wie sein oder wie
Biene? Ja, wie sein, genau. Nee, es geht nicht um die Biene Maya, haben sich auch nicht mit so Kostümen da sum verkleidet. Und
auch nicht so als Silbe davor, wie B2, ne, so, wie
Bipolar. Also es ist einfach B, so. Sein. Also es geht wirklich um philosophisch, um die Existenz. Und da haben sie wieder ein ganz großes Thema ausgedacht. Ja. Das ist aber sehr verkopft, aber auch wirklich super tolle Musik. Das kann ich hier gar nicht beschreiben, mit viel Anleihen aus der schwedischen Folklore sogar.
Ne? Also seid gewarnt. Nicht einfach so anmachen zu einer Party, sondern mal in Ruhe mal ein verkopftes Album hören. Pain of Salvation.
Ja, zu einer Party jetzt irgendeine schwedische Progressive Metal Band anzumachen, wäre vielleicht sowieso
das gewarnt, eine kuriose Idee. Kommt auf die Gäste an, Mensch.
Und ich glaube auch, das Debütalbum, was ich mir letztens noch auf Platte geholt habe, von Pain of Salvation and Entropia, ist auch, zumindest in Teilen, erzählt das auch eine Geschichte. Also das ist auch ein Konzeptalbum. Also generell Pain of Salvation ist sowieso zu empfehlen. Dann habe ich noch aus der Schiene Neoprog, also so ähnlich wie Marillion, aber naja, nicht ganz so gut, sage ich mal. IQ. Habe ich das erwähnt? Die haben auch ein Album, Subterranea. Das ist ganz kurios. Also ich sag mal, das ist wieder sowas, da wird so eine Science-Fiction-artige oder apokalyptische Geschichte erzählt. Hatte ich letztens irgendwo mal hier zusammengefasst, worum es da geht. Ich lese es einfach nur vor, damit ihr so ein bisschen, wenn ihr da mal reinhören wollt. Also die Musik ist ganz gut. Ne? Also wer, wie gesagt, so Neoprog mag. Ne? Also das ist schon durchaus ein bisschen poppig, mal ein bisschen proggig. Und die Stimme von dem Nichols heißt er, glaube ich, der Sänger. Da muss man sich auch schon ein bisschen dran gewöhnen. Sehr hoch, sehr nasal, so, ne? Möchte, glaube ich, auch so ein bisschen wie Peter Gabriel klingen, wie die ja alle da in dieser Mischpoke da. Darf man eigentlich sagen? Ist das eigentlich
Wort? Könnte man natürlich als Schimpfwort aufnehmen, aber mit einer Weide, glaube ich, hat das seine Spitze verloren.
Also, Subterranea von IQ. Ein Mann wird sein ganzes Leben lang in Isolation gehalten, ohne Kontakt zur Außenwelt. Ist er Podcaster? Nach seiner plötzlichen Freilassung erlebt er eine Überforderung durch die Reize der Außenwelt. Ja. Er durchlebt Obdachlosigkeit, gerät an einen religiösen Kult, verliebt sich in eine Frau namens Maya. Oh, dann doch. Ja, verliert sie aber wieder, voller Wut. Jetzt kommt, tötet er einen seiner Verfolger und erfährt den Namen seines Peinigers, nämlich Mockenru. Okay, vielleicht, keine Ahnung, ist das ein Tennisspieler oder so? Er erkennt, dass er ein Teil eines Experiments ist und schließt sich mit anderen Opfern zusammen. Doch ihre Peiniger sind ihnen überlegen und versuchen, alle zu vernichten. Im finalen Kampf überlebt der Protagonist allein und zieht sich erneut in Isolation zurück, diesmal aber mit innerem Frieden. Wer es mag.
Ja, also, ja, viel Spaß, ja.
Da ist so eine Geschichte, denke ich, genau sowas würde ich auch schreiben, wenn ich so ein Doppel-CD-Album irgendwie Progressive Rock oder Metal oder sowas machen würde.
Und irgendwas das falsche Zeug geraucht hättest.
Ja, also kurz gesagt, Gefangenschaft, Überwältigung, Liebe und Verlust, Rache, Erkenntnis, Aufstand, Untergang, Rückkehr zur Einsamkeit.
Na, Sieger.
Was hatten wir denn noch, was ich vergessen habe von David Bowie, ne? Klar, Ziggy Stardust ist, spricht für sich, aber aus den 90ern, das heißt Outside, beziehungsweise erstens Outside, also First Outside oder wie auch immer. Es ist ein Punkt davor. Mhm. Also es sollte vielleicht mal auch ein zweites Album dazu geben, vielleicht Inside, ist aber nie dazu gekommen. Ein düsterer, komplexer Thriller über einen futuristischen Mordfall, der einen Künstler und Ermittler verbindet. Das Album verwebt Themen von Kunst, Wahnsinn, Verbrechen und der menschlichen Psyche in einer dystopischen Welt voller Geheimnisse. Finde ich nach wie vor faszinierend, dieses Album. Ganz viele Stücke daraus sind auch in Film-Soundtracks mal zu hören. Zum Beispiel David Lynch war anscheinend auch ein großer Fan dieses Albums. Der hat in einem Film diesen Song I'm Deranged genommen. Was ist das denn nochmal für ein Film? Einer von diesen wahnsinnigen David Lynch-Filmen. Da sieht man so eine Straße, ne? Quasi wie so ein Auto, so ein bisschen Scheinwerfer aus der Autoperspektive, so eine Straße entlang fährt im Vorspann oder im Abspann. Also, und was kann man noch? Hello Space Boy, ne? Ist aus diesem Album. Ja, gab's mal in einem Remix mit Kollaboration von den Pet Shop Boys, um auch diesen Drop-Name mal wieder zu droppen. Aber die Originalversion auf dem Album klingt viel anders, viel chaotischer, viel experimenteller. Ist auch, muss man sich schon einlassen auf das Album. Es ist nicht immer sehr melodiös, aber sind kurze Gesprächsfetzen auch drauf, ne, mit unterschiedlich verzerrten Stimmen, die einzelnen Charaktere auch darstellen sollen. Aber auch sehr viel jazzige teilweise auch Musik, ne, weil die Band, die er damals hatte, die war auch schon, ja, zumindest was das Piano angeht, sehr jazzig. Spielte übrigens auch mal auf dem Hurricane. Wir haben ihn um ein Jahr verpasst, ne, den Herrn David Bowie. Da hätten wir auch seinen Heart Attack quasi live mitbekommen, beziehungsweise er ist dann, glaube ich, von der Bühne gegangen. Ne? Also da hatte, glaube ich, einen Herzinfarkt auf diesem Festival.
Ja. Ruhe in Frieden, David.
Ja, gut, er hat ja noch ein paar Jahre dann weitergelebt.
Genau. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr an die Nachricht, dass Lou Reed gestorben ist, 2 Tage nachdem sein letztes Album erschienen ist und ich eine Dienstreise nach Berlin angetreten bin im Zug und mir erstmal nochmal das Album auf die Ohren gegeben habe.
Ja, also bei mir war es ähnlich. Also es war, glaube ich, so, dass es ziemlich überraschend kam, weil niemand hat vorher von seiner Krankheit, von der er schon lange wusste, ich glaube, er hatte Leberkrebs oder sowas. Mhm. Also anscheinend nicht viel mehr zu machen gewesen. Ja, also ich hatte das Album schon vor mir liegen. Ich hatte es als LP. Mhm. Ich hatte, glaube ich, damals keinen Schallplattenspieler. Wie habe ich es denn dann gehört? Ich weiß es nicht mehr. Spotify. Aber dann, als dem Tag, wo ich es dann hören wollte, kam auf einmal diese Nachricht und dann ja, irgendwie hatte ich dann nicht mehr, war es mir gar nicht mehr danach, es zu hören, ein paar Tage später dann das nachgeholt, das gewürdigt.
Und ich habe das Album auf Vinyl gleich 2-mal gekauft.
Ah ja, guck, aus Versehen, oder?
Ja, aus Versehen, weil ich beim 2. Mal nicht wusste, dass ich es schon habe.
Ja, ich habe 2-mal Porcupine Tree hier, das letzte Album. Also einmal in schwarz und einmal in irgendeiner Farbe. Also falls hier jemand noch aus der Community Interesse hat, günstig an Porcupine Tree Album zu erstehen, bitte meldet euch bei mir.
Ja, genau. Wir sind seriöse Seller. Das kann auch Alida, der ich meine zweite David Bowie Blackstar dann vermacht habe, bestätigen.
Ja, weder Blackstar noch Closure Continuation von Porcupine Tree sind Konzeptalben, aber trotzdem gut.
Gut.
Dann würde ich noch, wir haben 2 Alben von Meridian schon erwähnt, ich würde noch 3 weitere einfach draufhauen, Bam. Die irgendwie lose einem Konzept jeweils folgen, aber jetzt nicht so narrativ, ne, wie zum Beispiel Brave oder Misfit Childhood sind, sondern verschiedene Themen, also die Songs verschiedene Themen verbinden. Bei Afraid of Sunlight, ich glaube, das ist doch zumindest unter den Top 3 meiner Lieblingsalben von Meridian, das von 1995. Das geht um Ruhm und ja, wie man es irgendwie nicht so richtig schafft, damit umzugehen. Ne? Im Fall, ja, also die werden wahrscheinlich nicht häufig explizit genannt, aber in dem ersten Song Gaspacho, da geht es um diesen Boxer, da, der seine Frau verprügelt hat. Wie heißt dieser denn nochmal? Simpson? Oder war das ein anderer?
O.J.?
O.J. Simpson?
Ist das nicht ein Footballer?
Das ist ein Footballer?
Ja.
Ach Mensch. Aber Tyson? Nein.
Mike?
Wie Tyson? Heißt denn der? Nein, nicht Mike Tyson. Es ist so ein Boxer halt.
Ja, gut.
Mike Tyson ist ein Boxer.
Ja.
Ich guck mal kurz, damit ich hier keinen Quatsch erzähle.
Gaspacho Meridian. Du hast noch ganz viele andere Künstler hier drauf. Ich versuche gerade
zu ergänzen. Ja, die mache ich alle gleich ganz kurz.
Kommt noch. Aber einer davon ist tatsächlich auch so ein...
Ja, O.J. O.J. Simpson.
O.J.
Das ist doch Mike Tyson.
Aber O.J. Simpson hat nicht geboxt.
Der war Footballer, genau.
Sag ich doch.
Ja, stimmt. Ach so, es geht um mehrere, die da also quasi alle zusammengefasst werden.
Ne?
Ja. Ja, also irgendwie der eine Boxer und, ach, ich krieg's, wie gesagt, also das ist teilweise auch um Elvis Presley und so, das ist Song King. Dann haben die letzten beiden Alben von Meridian, die übrigens auch mir mal besorgt habe und die jetzt auch überraschenderweise doch ganz gut finde, nachdem ich mich nach einer Zeit lang nicht mehr so mit Meridian beschäftigt habe. 4 und An Hour Before It's Dark, da geht es zum Beispiel auch um die Pandemie jetzt im letzten Album oder um Traumata, der Kampf mit den inneren Dämonen bei 4. 4 steht übrigens für Fuck Everybody and Run.
Ja. Okay, ja.
Oder Fuck Everyone and Run. So, jetzt haben wir doch das E auf einmal wieder doch in unserem Podcast. Ein Album, was ich noch nennen wollte.
Ja.
Auch beim letzten Mal gesagt, als wir darüber geredet haben, Wagner kam irgendwie kurz, ne, als Schlagwort und dann sagt, kann man denn eigentlich Mensch und Werk, Künstler und Werk voneinander trennen? Da sagte ich so flapsig, über Roger Waters reden wir gleich, über Roger Waters reden wir gleich noch, der sich ja teilweise mit, ich sag mal einfach, israelischen Äußerungen ein bisschen in die Nesseln gelegt hat, vor einiger Zeit. Und man irgendwie noch ein bisschen Antisemitismus vorgeworfen hat. Ne? Ich kann da jetzt nicht viel mehr zu sagen, aber deswegen, das war die Brücke. Es gibt mehrere Konzeptalben von ihm, aber eins, das ich ganz gut kenne und auch ganz gut finde, ist auch aus den 90ern Amused to Death. Und da bezieht er sich auf die Mediatheorien von Neil Postman. Ne? Also wir amüsieren uns zu Tode. wenn Neil Postman heute noch leben würde, was der alles so sehen würde. Na, ich meine, da geht es ja darum, dass das alles im Fernsehen irgendwie, ja, als Unterhaltung quasi aufgemacht wird. Ne? Also man sitzt da und guckt sich alles Mögliche an, Kriege und ja, Nachrichten und alles, was in der Welt so los ist. Aber es, zumindest in der Zeit von Neil Postman im US-Fernsehen, wurde vieles halt einfach so, ja, wie Unterhaltung dargeboten und wahrgenommen. Und ja, das hat er so aufgenommen in diesem Wir sehen uns zu Tode. Darüber ein Konzeptalbum von Roger Waters. Hatten wir Bock Party erwähnt? A Weekend in the City?
Nee, das war auch bei Visions, stand auf ne? der Liste. Es war natürlich auf der Visions und genau. Wir hatten es nicht erwähnt tatsächlich, aber schön, dass du es nochmal hervorhebst, weil das ist so eine Band, die ja sehr schön auch gleich zu unserem Hauptthema ein bisschen überleitet, weil die ja 2005, über das wir meist gleich sprechen werden, ja ihren großen Durchbruch hatten.
Mhm. Damals ist man nicht auf den Hurricane gesehen, aber ein oder zwei Jahre später dann.
Genau.
Ja, als dieses Album noch rauskam, A Weekend in the City von Bloc Party. Super Band, zumindest die ersten beiden Alben. Sehr zu empfehlen. Von, wie heißt der Sänger nochmal? Kehle? Irgendwas mit Kehle.
Einfach nur Kehle, glaube ich, nennt er sich, Kehle. Oder? Also sein Nachname lässt er als Künstler meist sogar schon weg, auch wenn man einfach nach Kehle googelt. dann Okereke.
Ah, okay. Siehst du, deswegen konnte ich mir nicht gut merken.
Am ja. 13. Oktober 81 in Liverpool geboren.
Guck die mal, ersten beiden Alben schön ja, nach vorne gehen da Indie-Rock-Pop. Mhm. Das dritte Album wird dann schon wieder so ein bisschen in Richtung Trip-Hop und Elektronik. Ne? Und dann hat er mal was anderes ausprobiert. Aber A Weekend in the City, Bloc Party, ja, ein Wochenende in einer Großstadt und was er da so alles erlebt.
Genau.
Dann haben wir uns gefragt, hat Arcade Fire, die haben doch auch eigentlich Konzeptalben, ne? Also irgendwie die ersten paar Alben, die drehen sich doch alle immer so lose um, ne, die Nachbarschaft und sowas, ne?
Ja, ja, und das erste war Funeral, ne? War alles sehr düster. Ja,
über die toten Verwandten,
genau. Oder so.
Dann Suburbs natürlich, ne? Das Leben in der Vorstadt.
Ja. Wir haben wohl, und, aber wir haben doch jetzt nicht Arcade Fire gecancelt, oder?
Nee, da das, weiß ich auch gar nicht, was da jetzt daraus mit diesen MeToo-Vorwürfen, die auch ihm ja, betroffen haben, also dass er irgendwie da was mit Fans gehabt haben sollte, ne, und da auch irgendwie seine...
Ja, was daraus geworden ist, ist das neueste Album, was jetzt vor wenigen Wochen rausgekommen ist, das Pink Elephant heißt. Ja. Und die ganze Zeit geht es eigentlich nur um dieses Thema, ohne es anzusprechen.
Also ach so, das ist der Elefant im Raum sozusagen.
Genau. Und ich finde dieses Album höchst unangenehm. Weil da gibt es keine wirkliche Reue oder so oder dieses Aufarbeiten dieser Distanz, dieses Machtverhältnis von Künstler zu Fan und so. Ja, und also ja, ne? Eher so wieder sowas wie, das gab es früher von anderen auch schon, wo man, ach, ich bin der arme Künstler und alle wollen was von mir. So, das ist so die Haltung des Albums. Und da denke ich mir, habe ich jetzt einmal gehört, ich habe dazu auch die Kollegen von Rolling Stone Podcast gehört und danach hat die Schnauze voll von dem Album und ich hoffe, es wird nochmal ein gutes Arcade Fire Album geben.
Ja, ich muss auch sagen, also ich habe die Vorab-Singles oder die Videos teilweise ein paar Sachen gehört daraus und so richtig vom Hocker gehauen hat es mich jetzt nicht. Ne? Da fand ich das Wii, was ich jetzt noch erwähnen wollte, als Konzeptalbum zum Thema Familie, deutlich besser.
Ja.
Dann haben wir, glaube ich, nichts mehr, ne?
Joe Jackson hattest du.
Ach so, ja, stimmt. Ein ganz tolles Album von Joe Jackson, Night Music, ne? Auch wieder eins aus den 90ern. Also, ja, das ist eher so die Stimmung, ne? Night Music, ein paar Nocturnen, die da drin sind. Sehr, ja, fast schon klassisch teilweise angehaucht, ne?
Ja. Ich erinnere mich an eine Silvesterparty, wo wir am nächsten Morgen aufgewacht sind, quasi im Partyzimmer. Und dann dieses Album reingeworfen wurde und draußen fing der Schnee an zu rieseln, wobei es vorher nicht geschneit hat in den Tagen davor.
Ja, das ist so ein bleibendes traumatisches Erlebnis.
Ja, sowas bleibt hängen. Also das ist Gelsenkirchen-Bismarck. Ey, das ist drin. Da kommst du nicht mehr weg von.
Gelsenkirchen-Bismarck, das ist der Stadtteil, vor dem ich Schiss habe.
Ja, Shoutout an Gelsenkirchen-Bismarck. Die restlichen können sich in den Arsch wecken. Aber Bismarck...
Was hat er das wirklich gesagt?
Treten, meine ich. Schneiden Sie bitte hier. Ihr könnt euch selbst in den Arsch treten, dass ihr nicht aus Bismarck kommt, weil... Aber jetzt will da auch keiner mehr herkommen.
Dann bohrt euch doch ein Loch ins Knie, könnte man auch sagen.
Wollte ich ja sagen, aber... Fuck you. Also wenn wir schon mal ein E haben, dann haben wir mal richtig
dann auf die... Dann ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert.
Ich muss dich nochmal
kurz ab... Von Muse gibt es noch zwei Alben.
Ah, richtig.
Die konnten wir Muse vergessen. Natürlich Drones, ja, gute Drones, ne? Drohnenkriege kaputt machen, alles. Ja. Menschen als Maschinen ferngesteuert sozusagen, die die Drecksarbeit erledigen. Ups, da haben wir wieder ein böses Wort.
Eieiei.
Also... Da muss man auch mal wirklich aufpassen, wenn man Kanzler ist, was man so sagt. Aber das treten wir jetzt hier nicht weiter breit.
Nur so als Tipp, Fritze. So unter uns, wenn du uns hörst.
Ne? Er hat wieder Thünkram erzählt.
Thünkram.
Macht er ja manchmal.
Genau. Wie unser Freund Olaf sagt.
Ja, da war das noch mal. Da gab es doch mal jemanden.
Der Olaf hört bestimmt in der Freizeit Pete Townsend.
Der hört bestimmt das Album von Pete Townsend aus dem Jahr 1985, das wir im Rahmen der Alben 85 auch schon angesprochen haben, nämlich White City, was ein Konzeptalbum ist. Aber das haben wir nicht mal erwähnt in unserer Konzeptalbum-Sendung. Deswegen hier sei es noch einmal erwähnt. Pete Townsend, der Gitarrist von The Who, der super Musik für dieses Album geschrieben hat.
Genau.
Und dann haben wir natürlich, Will of the People haben wir eine ganze Sendung drüber gemacht vom Muse, das letzte Album. The Will of the People.
Das ist eine so geile Festivalband.
Ja, die sollten mal langsam wieder kommen. Oder zumindest mal wieder ins Müngersdorfer Stadion.
Ja, nächstes Jahr sind sie, glaube ich, wieder dran, würde ich sagen.
Sind sie fällig. So der Turnus mit den Alben und Touren und so, das wäre doch mal wieder gut.
Finde ich gut.
Ja, und dann Sparks, der, glaube ich, die nächste Episode widmen werden, weil wir da auch zum Konzert gehen. Juhu. Das Album Mad dann auch nochmal beleuchten, das kein Konzeptalbum ist. Aber was gibt es? Ja, so eine Art Konzeptalbum ist hier The Seduction of Ingmar Bergman. Das ist aber auch wieder so ein etwas gedürktes Konzeptalbum, weil es eigentlich eine Auftragsarbeit ist für eine Theaterproduktion oder Musical, sowas in der Art. Also was bei Sparks unter Musical zu verstehen ist. Deswegen ist das auch narrativ und da gibt es auch viele gesprochene Phasen, Sprachen. Aber da geht es darum, dass Ingmar Bergman, der berühmte schwedische Regisseur, nach Hollywood entführt wird, um da irgendwie das Kino zu retten und da Filme zu drehen. Wollte aber eigentlich gar nicht. Also er verzweifelt da so ein bisschen. Das ist schräger Sparks, grotesker Humor.
Aber mehr zu Sparks beim nächsten Mal. Jetzt wird es wieder IT-lastig. Es folgen die IT-News.
Kann man da nicht mal so ein Marker setzen? Vielleicht so ein, wie heißt das hier? So ein Feuervogel?
Ja, wie auch immer, wenn ihr einen richtigen Podcast-Player nutzt oder mittlerweile auch auf Spotify, könnt ihr dieses Kapitel überspringen, falls euch das nicht interessiert. aber ich glaube, ihr seid natürlich hier bei Pottermaus, da weil ihr einen Weitblick wollt und auch mal wieder wissen wollt, was sich in den Welten der KI tut. Und man könnte über den KI einen eigenen Podcast machen, andere tun das auch. Hatten wir auch damals in unserer KI-Folge erwähnt, als wir vor zwei Jahre schon palavert haben, was die alles so können. Und ich wollte nur mal erwähnen, was es noch so gibt. Der Elefant im Raum ist natürlich hier OpenAI und all deren tollen Tools, die haben. Die sind auch immer noch irgendwie so... Ja, der Primus, glaube ich, aber sie sind nicht mehr alleine, schon lange nicht mehr alleine. Es gibt eine zweite große Firma, die nennt sich Anthropic und die haben ein Large Language Model und ein Large Language Model Chat App Dingsi.
Verstehen diese kryptischen Abkürzungen hier, LLM, das muss man natürlich wissen.
Language Model, in Deutschland sagen wir ein Sprachmodell. Ne, weil es geht ja um generative Texte, die hier entstehen. Und heute machen wir nur Text. Die können auch teilweise schon Bild und diesen ganzen Kram und Video, Bewegtbild, Video und so ein Zeugs. Und Audio erkennen, Spracherkennung und was sie nicht alles können. Aber das machen wir jetzt alles nicht. Oder Musik können die ja auch. Ne? Die können ja,
ja, ja, ja
klar,
ja.
Musik-KIs haben wir auch eine ganze Folge darüber gemacht. Deswegen seid ihr ja, wenn ihr immer noch diesen Podcast abonniert habt, richtig interessiert. Entschuldigt, dass ich euch falsch angesprochen habe. Ihr seid die KI-Cracks. Und Anthropic kennt ihr wahrscheinlich auch oder die App von Claude. Die App heißt Claude auch, genauso wie deren Sprachmodelle. Deren Sprachmodelle Claude Opus und Claude Sonnet. Letztens wurden wieder neue Versionen davon vorgestellt, die eigenständig arbeiten und flexibel zwischen Denkprozessen und der Nutzung externer Tools wechseln können. Das mit dem eigenständig Denken, das hatten wir ja auch schon mal besprochen hier, dieses Reasoning, was DeepSeek ja mit eingeführt hat, ne? DeepSeek aus China mit R1 und OpenAI ist ja mit den O-Modellen ja sehr schnell hinterher.
Also das war dieses beim Denken sozusagen zusehen oder zuhören, zu lesen, ja.
Richtig. Und hier die Modelle von Anthropic, die sind jetzt wohl auch dafür bekannt, dass sie Fehler selbstständig, also erkennen und selbstständig korrigieren. Ne? Zum Beispiel beim Helfen beim Programmieren. Ne? Da werden automatisch Tests durchgeführt, die Fehler analysiert und dann daraufhin der Code angepasst. Zum Beispiel und auch bei vagen Nutzungsanweisungen wie App beschleunigen. Also du sagst den ganzen Ding, du gibst den Source-Code hin und sagst, ja, alles schön und gut, aber irgendwie tut es da nicht richtig. Mhm. Beschleunige mal diese App. Ne? Also ganz vage und das Ding versucht selbst rauszufinden, was kann damit gemeint sein und tut das dann und schreibt dann Tests, führt die Tests dann auf den Server aus und sagt dann, ah, hier und da wird Zeit verbraucht, ich gucke mir an die Stelle mal den Code an und optimiere den mal. Das ist schon ganz großes Tennis. Ne? Das also war vor
Mathematik, ja.
Ja, das war vor 3 Jahren noch nicht denkbar, dass das Menschen tun. Hm. Für sowas hat man eigentlich ganze Programmierteams gehabt in den letzten Jahren. Ne?
Also, ja, und die werden jetzt alle arbeitslos. Super, hurra.
Ja, nein.
Weil die müssen ja die KI programmieren.
Ja, aber nein. Genau, die können KI programmieren, beziehungsweise KI anweisen, sich zu helfen. Das, ich glaube, jeder Programmierer wird mit diesen Tools produktiver, wenn er sie richtig benutzt. Aber niemand wird arbeitslos, denn es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns. Also Apps werden jeden Tag aktualisiert, ne, manche. Und da brauchst du immer noch Menschen, die das ordentlich tun und am Ende die Verantwortung für den Code übernehmen. Denn es gibt auch schon ein Schimpfwort für Software, wo nur generierter Code drin ist. Und das merkt man genauso wie bei den Bildern.
Generierter Code, wolltest du eigentlich sagen, ja. Code.
So ein Sheet, ja. und dann sagt man dazu, das ist das Bloatware oder so? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es dann also kein richtiges Programm mehr, weil da kein Mensch mehr ordentlich geguckt hat, was soll denn jetzt wirklich passieren? Und dann passieren dann Dinge, die sich die KI ausgedacht hat in der Software, die für uns als Menschen total unlogisch sind. Ne? Gut, also genau. Also hier Anthropic folgt dem normalen KI-Trend, ne, den wir so haben, so. Dass die Prompts immer minimaler werden, aber damit komplexe und eigeninitiative Aufgaben gelöst werden.
Mhm. Ja.
Das ist schon ziemlich kranker Scheiß. Und ich habe die App jetzt tatsächlich auf meinem Handy jetzt ein bisschen ausprobiert und seit 2 Wochen grille ich nur noch mit Claude. Also ich habe Zucchini aufgeschnitten und frage, was soll ich damit machen? Ich habe hier ein Halloumi, frage immer, wie lange braucht der eigentlich? Und dann habe ich noch hier ein paar Kartoffeln halb vorgekocht, halb aufgeschnitten mit Rosmarin und Öl. In welcher Reihenfolge soll ich das auf den Grill hauen bei 180 Grad? Und dann kommt eine Anleitung raus, der ich folgen kann und die stimmt auf den Punkt, weil der verschiedene Rezepte einfach zusammengeworfen hat und mir eine geile Anleitung geschrieben hat.
Und damit alles auf den Punkt aller Minute gar.
Ja, ja, fast, wenn mein Grill so mitmachen würde, wie Claude sich das vorstellt, weil das Problem an so einem Grill, kennst du vielleicht auch, wenn man den Deckel hebt, geht die Energie raus.
Ja, ja.
Und bei so einem Elektrogrill, also E-Grill, hab Claude gesagt, ich habe einen Elektrogrill, du darfst aber gerne E-Grill sagen. Und seitdem sagt das Ding nur E-Grill. Das macht echt Spaß.
Ja, ich habe auch einen Elektrogrill, ne? Aber bis jetzt habe ich das noch ganz ohne KI geschafft. Also
ja, schaffen tut man das. Aber man stellt sich ja so Fragen, ne? Wie lange brauchen die Kartoffeln denn jetzt zum Beispiel? Mhm. Das war ja die eigentliche Herausforderung. Und ich wusste, die brauchen am längsten. Wie lange vorher tue ich das drauf, bevor ich den anderen
Sachen. Es kommt darauf an, ob die schon vorgegart sind oder halt nicht.
Ne? Ja, ja, genau, die waren vorgegart natürlich in dem Fall.
Also nicht vorgegart, würde ich doch auch nicht auf den Kartoffeln
ja, Grill tun.
Also, ich gar nicht.
Leute.
Nein.
Kartoffeln werden vorgegart, das habt ihr jetzt bei Pottermaus genannt.
Aber mit oder ohne Jacken?
Jacken?
Also ja, die Engländer sagen Jacken, also Potatoes in their Jackets. Ah. Die müssen dann manchmal die Jacken ausziehen, manchmal dürfen sie Jacken anlassen. Ne?
Also voll mit Jacke?
Mit Jacke, auch schön vor Bürsten, ne? Damit nicht der ganze
Tag
die
Erde noch
an die Jacken klebt. Dann,
ja. Ja, alles schön sauber gemacht vorher. Hm. Genau, aber die Schale bleibt dran. Apropos Europäer und dann die Briten, die sind ja Europäer. Ja, und ja. Claude ist auch ein Modell aus San Francisco, USA. Also wer sich hier digital unabhängig machen möchte von dem Schwachkopf, über den gleich, wir gleich noch reden, dann ist das natürlich auch keine ideale Lösung.
Nein.
Aber wer ist heute schon von Google unabhängig? Hand hoch, wer es geschafft hat. Siehst
du? Sieht man ja keinen, ne? Keiner hebt die Hand.
Ja, und ich habe es fast geschafft, unabhängig zu sein von Amazon. Aber nur fast.
Mhm.
Aber bestellt wird bei Otto.
So. Otto, ja, gute alte Otto-Versand.
Ja, ja, die haben Marketplace, wunderbar. Der Versand über Hermes ist immer noch eine Katastrophe, aber lass uns da nicht dabei reden.
Aber gibt es denn auch noch den Otto-Katalog?
Nein. Nein, mit Papier macht heute keiner mehr. Wir haben jetzt Webseiten.
Schade eigentlich, der gute alte Autokatalog.
Aber lass uns doch mal kurz, bevor wir das Thema richtig aufblähen, nach Europa kommen.
Mhm.
Europa, da tut sich auch ein bisschen was. Und wo tut sich da was? Nicht in Deutschland, nicht in Polen und nicht in Österreich. Nein, in Frankreich. Es gibt ein französisches Startup namens Mistral.
Ja.
Das mit Magistral sein erstes Reasoning-Modell vorgestellt hat. Und wir haben hier oben gehört, Reasoning, ne, ist ja dieses Selbstdenken und so, bla bla, machen die jetzt auch. Und hat auch ganz viele Parameter, muss ich jetzt nicht ins Detail gehen. Kann total viel. Und auf irgendwelchen Benchmark, es gibt Benchmarks, erinnert sich noch früher an so Grafikkarten oder Computer-CPU-Benchmarks, wo man verglichen hat, wie schnell ist ein Computer oder eine Grafikkarte oder so. Das gibt es jetzt natürlich auch für AI, der AIME 2024 Benchmark.
Und, sozusagen das IMDB für KI.
Ja. ja, richtig, richtig. Und da erreicht dieses Mistral-Modell in der Enterprise-Version, ich weiß immer pinke, ja klar, 73,6%. Die kleinere Version, wo man nicht ganz so viel Speicher braucht, die man vielleicht auch kostenlos nutzen kann, weiß ich gar nicht, doch, wahrscheinlich, die erreicht 70%. Ne? Und damit liegt Mistral noch sehr, sehr weit hinter DeepSeek's R1, ne, dem Flaggschiff, oder den Flaggschiffs von OpenAI und Google. Ne? Aber es ist hoffnungsvoll. Also die kleine App, falls du sie suchen möchtest, in App Store heißt Le Chat.
Also wie die Katze. Le Chat. Nee, La Chat. Oder weiß ich gar nicht.
Weiß ich gar nicht. Ich mein Französisch. Sorry, my French. Ich habe leider nie Französisch gelernt. Aber jetzt, apropos sorry, my French. Und dieses sorry, was dieser Typ von sich gegeben hat, nämlich mal, Kapitelmarke.
Ja, da können wir schon sagen, eine große Zukunft liegt hinter Ihnen. Nachdem Sie gerade noch wahnwitziger Folge im ESC gefeiert haben, geht es für das österreichisch-ungarische Deutsch-Elektropop-Duo Arbor und Tünner jetzt, glaube ich, eher den Bach runter. Denn sie haben sich, oder zumindest er hat sich ganz schön ins Abseits geballert mit einer Aussage oder mehreren Aussagen, die irgendwann mal, das Internet vergisst nichts, in den sozialen Medien getätigt worden sind.
Auf und Reddit, um es ganz genau zu sagen.
Ja. Dann jetzt ausgegraben wurden und natürlich kursierten und der entsprechende Shitstorm ließ dann auch wahrscheinlich nicht lange auf sich warten. Worum ging es da, lieber Ante, dass du für uns recherchiert hast?
Ja, worum ging es? Er hat natürlich unter Pseudonym geschrieben, ne? Also nicht unter seinem Klarnamen. Und hat
der nämlich Attila Borne Mizza wäre.
Richtig, ein bisschen sperrig, deswegen jetzt auch Arbor in der Band. Und bevor ich sage, was er alles gesagt hat oder in welche Richtung das alles geht, wie ist es aufgeflogen? Ja, in irgendeinem Post, wo er sich mit anderen Musiker auseinandergesetzt hat, hat er droppen lassen, ja, aber ich habe auch eine Band, die heißt Arbor und Tünner und kommt bald groß raus. Ja, das ist natürlich total clever und einfach zu finden. Und ich frage mich, liebes NDR, lieber Stefan Raab, warum habt ihr das denn nicht vorher Background-Check rausfinden können? Warum kommt das jetzt nach dem ESC raus?
Muss man nicht eigentlich die weißen Westen vorher erstmal
finden? Ich weiß nicht, sie waren geblendet irgendwie. Und auch vor allem von der Plattenfirma, von der sie protegiert wurden. Das ist ja das gleiche wie bei Nina Chuba. Nichts gegen Nina Chuba, nichts gegen Plattenfirma. Aber ist alleine verantwortlich für die Scheiße, die er da geschrieben hat. Er hat unter anderem den Christopher Street Day kritisiert. Queeren Aktivistinnen und Aktivisten wirft er Dinge vor, für Sonderrechte statt für Gleichbehandlung zu kämpfen. Ja? Also es war auch frauenfeindliches Zeug dabei, so richtiger Incel-Scheiß. Ja? Und in anderen Posts hat er dann Sympathiebekundungen für Donald Trump, Viktor Orban und dessen Regierung, die Rechte von Schwulen und Lesben einzuschränken und so. Ich weiß ja
nicht. Ist vielleicht gerade bei jemandem, der ausgerechnet beim ESC teilnimmt.
Ja, nicht wie passt besonders das zusammen?
Gute Voraussetzungen, ne? Ja, ist das. Ist es nicht irgendwie so, also Es kann ja jedem passieren. Es kann jedem passieren, ja, dass er vielleicht irgendwann mal zu Ruhm und international, ich meine, das kann man jetzt ja in dem Fall jetzt noch nicht so richtig sagen, ne?
Aber er hat es geschrieben, bevor
in die, in die Öffentlichkeit kommt, in die Medien, mit dem, was man macht, nämlich Musik machen. Das will man dann ja, glaube ich, auch. Ne? Und dann sich nicht darüber im Klaren sein, dass solche Dinge im Internet vielleicht irgendwann mal herausgegraben werden, dass ich überhaupt mal, überhaupt sowas zu denken, ne, rein moralisch, aber das dann auch noch zu veröffentlichen und nicht rechtzeitig wieder, naja, zumindest zu löschen.
Das sind ja die zwei Probleme, die wir damit haben. Das eine ist ja, er hat so ein Ding gedacht, denkt es vielleicht immer noch, ja, versucht sich jetzt natürlich zu distanzieren, um den Scherbenhaufen irgendwie zusammenzukehren.
Ja, man merkt auch, wie das in der NDR darauf reagiert und auch schreibt, ja, das unterstützen wir, also finden wir ganz toll, dass er sich da jetzt entschuldigt hat und so. Was soll man anders machen? Man kann sich vorstellen, wie es hinter den Kulissen aussieht.
Ja, der tobt der Bär. Wie bei uns jetzt hier gerade, da wird Tacheles geredet. Da wird auf den Tisch gehauen und sagt, wie kann das sein, Vollidioten, dass er nicht vorher mal gefragt wird, hast du irgendeinen Scheiß im Internet geschrieben? Mhm. Wir fragen jeden, der hier mal eine Moderationszeile sprechen darf, hast du Scheiße im Internet gelabert?
Ja, ja, und Schwesterchen freut sich wahrscheinlich auch, super.
Ja, und ob sie es gewusst hat oder nicht und vielleicht auch ähnliche Haltung hat, wer weiß, keine Ahnung.
Wir wollen ja nicht spekulieren.
Ne? Aber der Spiegel hat da darüber groß geschrieben, da ist es wohl dann als Story rausgekommen und letzte Woche hat es auch Jan Böhmermann in seinem Podcast groß verbreitet, wo Olli Schulz dann auch fragte, zu dem kommen wir gleich nochmal, und zu beiden eigentlich, ist das denn jetzt fair, dass wir es jetzt hier in einer großen Öffentlichkeit ausbreiten, aber Jan sagte, ey, sorry, wir sind nicht die, die es ausbreiten, sondern das ist bereits passiert und wer Scheiße ins Internet schreibt, hat Scheiße im Internet geschrieben und kriegt dann halt Gegenwind.
Ja, ich meine, es geht ja auch um Personen, die in der Öffentlichkeit irgendwie stehen oder irgendwie stehen wollten oder so. Das ist nur einfach, vielleicht ist es einfach nur eine Meldung wert, ne? Vielleicht sollte man es auch nicht einfach aufbauschen. Es gibt vielleicht auch Dinge, die jetzt interessanter sind und nicht diese große Aufmerksamkeit, die vielleicht große Aufmerksamkeit verdienen. Aber nun ja, es ist doch zumindest mal eine Meldung wert. Und mal schauen, was daraus wird. Vielleicht kriegen sie das ja noch irgendwie. Ich meine, sagen wir mal so, jeder hat doch auch das Recht andersrum gesehen, so wenn jemand aufrichtig Reue zeigt, dass ihm vielleicht auch, wenn das aufrichtig ist, irgendwie nach einer Zeit eine zweite Chance gegeben wird.
Ja, das sehe ich anders, weil jemand, der Scheiße denkt und Scheiße von sich gibt und nicht nur, also auch menschenverachtend, ne? Es ist menschenverachtend, was er da von sich gegeben hat. Wie auch unser nächstes Thema, ne? Da muss man immer Haltung zeigen und sagen, nein, das geht nicht.
Nö, nee, also zumindest unser nächster hier Protagonist, der kann das jetzt nicht als unter Jugendsünde abstempeln, was der hin und wieder oder eigentlich tagtäglich entweder vom Stapel lässt oder auch in Taten umsetzt.
Ja, geh mal rein in das Thema.
Ja, auch das hast du für uns hier recherchiert, ja, klar. Zusammengestellt, recherchiert. Naja, man muss es gar nicht großartig recherchieren, das ist ja in den News, nur aber du hast es sehr schön zusammengefasst.
Genau, es hat ja jeder irgendwie auch mitbekommen. Die Haltung, die ich hier auch verbreiten möchte, ist No King. Also auch ich unterstütze die No King-Bewegung in den USA. Wir wollen keinen faschistischen Führer und wir wollen auch keinen gewählten Präsidenten, der sich so verhält. Ja? Und womit hat's angefangen? Also was hat's so ein bisschen auch LA auf die Palme gebracht? Das war das Vorgehen der ICE. Damit ist nicht unser Schnellzug gemeint hier in Deutschland und auch kein leckeres Eis oder kühlendes Eis, das im Grönland schmelzt, sondern die Ausländerbehörde. Nee, heißt die Ausländerbehörde? Ja, so ähnlich. Auf jeden Fall die für Abschiebung in den Großstädten zuständig sind, wo Donald Trump ja versprochen hat und das jetzt auch tatsächlich nach und nach umsetzen lässt, Abschiebung im großen Stil in Großstädten zu forcieren. Und das führt dazu, dass Kinder aus den Schulen geholt werden und alle anderen Schüler drumherum traumatisiert sind durch die Vehemenz, die diese Beamten da an den Tag legen. Und dass auf den Straßen, aus Restaurants, ich weiß nicht wo überall, plötzlich dann diese Beamten auftauchen, um dann diese Abschiebungshaft vorzunehmen. Ich finde, das ist Wahnsinn, Mitch. Sowas habe ich schon lange nicht mehr in einem demokratischen Land erlebt.
Nee, also das ist auch völlig beängstigend oder verstörend, ne, dass es da so zu solchen Szenen kommen kann. Und die Frage ist, wo, ja, quo vadis sozusagen, Amerika, was wird aus dem Ganzen noch werden? Es
Ja.
ist ja nicht nur, es sind ja viele kleine Mosaiksteine, ne, die sich als so einem großen, ja, verstörend bis beängstigend Bild zusammenfügen, ja.
Genau. Und jeder, der mir sagt, ach, Donald Trump hat doch schon mal 4 Jahre gemacht, das kann diesmal noch nicht schlimm werden, der hat noch nicht genau hingeguckt, weil beim ersten Mal hatte er noch Berater um sich herum oder Menschen, die im Weißen Haus gearbeitet haben, die ihm Paroli geboten haben und auch mal eine Grenze aufgezeigt haben. Diesmal war er besser vorbereitet und hat die alle aussortiert und hat nur noch Ja-Sager um sich herum. Sowas machen Faschisten, ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich aus dem Lehrbuch, ne, des Faschismus, ne? Also
Ja.
ja, wenn er nicht zumindest inhaftiert oder abknallen lässt, ne, dann tauscht man sie jetzt vielleicht noch einfach aus.
Genau, und was machen Faschisten auch? Sie, ja, sie erfinden nicht, oder sie auch doch, sie bauschen Probleme auf. Machen sie größer, als sie sind, das Migrationsproblem. Zeigen, dass Linksradikale zu allem bereit sind, sich der Polizei zu widersetzen. Ne? Also indem man dann die
Naja, das sind
Nationalgarde
natürlich,
reinschickt.
genau.
Ne? Das ist ja, wie auch, aber wenn du in Deutschland so einen Schlägertrupp oder irgendwo hinschicken würdest, so einen staatlichen, natürlich würden die Antifa aus ihren Löchern kommen und mit Flaschen werfen. Ne? Und das wurde da provoziert von ihm und das war alles voll. Also so abgesehen, um den Rest des Landes zu zeigen, guckt euch das an, das ist ein Sündenfuhl. Damit ist es, das ist Täter-Opfer-Umkehr, was der treibt.
Ja, vor allem, weil es ja anscheinend ja auch nur vereinzelt und an eigentlich sehr wenigen Orten stattfand,
Ja,
aber es so
es gab eine
aufgebauscht wurde, dann war es
Ausgangssperre
wieder.
in 0,2% der LA-Fläche. 0,2%, das war nichts. Also ein kleines Problem in der Downtown.
Ja, genau. Und das war ja auch noch das, die lokalen Behörden beziehungsweise Senatoren, Bürgermeister, dem ja eigentlich auch selber Herr werden konnten und dann sozusagen überrumpelt worden sind, die Demokratischen dann auch natürlich noch, ne, von der Nationalgarde, von die von oben geschickt wurde.
Ja, dieses Thema ist so komplex, was da alles passiert ist in den letzten Wochen, darf nicht vergessen werden. Ne, der Gouverneur, der eigentlich dafür zuständig wäre, zuzustimmen, dass die Nationalgarde eingesetzt wird im Staate Kalifornien, der war dagegen. Das heißt, zum
Gouverneur, das
ersten
meinte ich dann,
Mal
ja.
wurde es gegen den Willen des Governors gemacht. Ja? Weil es ja eh eine Fehde gibt, der Gouverneur, wie heißt er noch gleich? Simpson? Nee.
Dann sind wir wieder OJ.
Ja,
Heute
und
haben wir es mit den Namen.
der ist ja einer der heißesten Kandidaten, Führung zu übernehmen in der Demokratischen Partei für die nächsten Präsidentschaftswahlen. Oder die Midterms nächstes Jahr, was auch immer. Ne? Auf jeden Fall ein großer Konkurrent von Donald Trump. Und dann gab es ja eine Pressekonferenz, wo ein Senator im Publikum war, aufgestanden ist, eine Frage stellen wollte und es dazu geführt hat, dass dieser Senator auf den Boden geworfen wurde, um ihn Handschellen anzulegen und ihn abzuführen.
Okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen,
Das war einen Tag später oder 2 Tage. Und das war noch viel schlimmer, wo ich dachte, wo sind wir denn, dass wenn in einem demokratischen Land jemand eine Frage stellt, dass sich Security auf ihn wirft? Der hat nur eine Frage gestellt und einen Senator, ja? Also wirklich ein gewählter Abgeordneter. Wahnsinn.
Ja.
Und
Vielleicht
so
war es
machen
eine sehr
das nur
heikle Frage.
Faschisten, ja?
Ja, und was auch Faschisten machen, also ich meine, zumindest kennt man es aus anderen Ländern, so Militärparaden abnehmen, ne? Das,
Richtig.
also in diesem großen Stil, das ist ja auch noch ein weiteres Event, was diesen Tagen passierte. Sehr, sehr teuer,
Ja.
sehr überflüssig und sehr kritisiert. Also
Aber es lenkt
viele.
ab.
Ja, es lenkt ab. Das.
Ne?
Es ist große, schöne Familienshow mit Feuerwerk und so, alle Patrioten vereint.
Ja, zum 250. Geburtstag der Army und zufällig.
Zum 71. Geburtstag von Donald Trump.
Oder
Wie alt ist er?
79?
79?
79. Geburtstag, ne? Nächstes Jahr ist, glaube ich, der große 80. Da muss das ganz normal stattfinden für die große 8. Mann, Mann, Mann. Und er wollte das während seiner ersten Präsidentschaft auch machen. Und da haben ihm noch die Bürgermeister gesagt, das halten die Brücken hier nicht aus. Das machen wir nicht. Also, völlig verrückt. Ja, völlig verrückt. Ein Militärparade. Die soll aber auch sehr, sehr langweilig gewesen sein. Und auch da, wie bei der Intronisierung, waren so Tribünen leer, ne? In Washington. Weil da keiner kam, sich das anzugucken.
Wahrscheinlich sagt er, es war mehr da als bei jeder Militärparade zuvor.
Ever. Also, the greatest ever. Mhm. Ja? Also sein Vokabular ist auch wirklich so beschränkt. Also jedes Mal, wenn ich dann so wirklich höre, ohne dass dann irgendwie drüber gesprochen wird, es erschreckt mich immer, wie er immer great und keine Ahnung, fantastic, also immer nur diese Adjektive
everybody
raushaut.
Everybody loved it. Everybody loved it.
Ja. Ja, jeder liebt mich. Ne? Und auch dieses Ich-Bezogene, der ist ein Narzisst, das ist pathologisch. Das ist, diese Diagnose, die kann jeder, der mal kurz hinguckt und Wikipedia guckt, was ein Narzisst ist, halt stellen, ne? Aber alle anderen, auch Fritze Merz war ja zu Besuch, ja? Und der hat den Honig ums Maul geschmiert und den einfach mal 90% labern lassen und nur 2 oder 3 Mal, wo es wichtig war. Und da hat das, glaube ich, auch gut gemacht, auch mal kurz
auf Deutsch,
Paroli
auf
geboten, ja? Aber, ey, alle fanden es toll.
Your English is very great.
Ja.
Native speaker.
Und jetzt treffen die sich ja wieder, ne? Nächste Woche Montag treffen sie sich bei der NATO wieder. Das ist auch natürlich ein Zeichen, dass er nochmal zur NATO kommt. Wir hatten ja geglaubt, wir hätten USA verloren für die NATO. Für irgendwelche UN-Geschichten und Klima-Mehr-Abkommen, da kommt die USA schon gar nicht mehr. Aber das hat auch wohl lange Geschichte. Das muss man nicht
alles auf Trump. Ist ja auch schnell wieder abgezischt.
Richtig, richtig.
Wichtige Dinge in der Welt. Naja, so, wenn wir darauf eingehen.
Nein, gar keinen Fall. Das ist kein Trump-Podcast oder kein USA- und Politik-Podcast. Aber nur ganz kurz. Es gibt Podcasts, die müssen einordnen und die eine Person so ein bisschen beleuchten. Und das ist Peter Thiel. Die Peter Thiel Story. Das ist ein Podcast vom Deutschlandfunk. Wir haben 2 Links in der Shownotes. Einmal auf deutschlandfunk.de. Der gleiche Podcast, den gibt es aber auch, wenn ihr die App habt, in der ARD-Audiothek. Ne? Ist immer eine Empfehlung, wenn ihr öffentlich-rechtliche Podcasts wie vom SWR, was er mit vorhin erwähnt hat, eine Meilensteine, hört das immer in der ARD-Audiomediathek, um die ganzen Charts bei iTunes und Co. nicht oder bei Spotify mit den übermächtigen und präsenten öffentlich-rechtlichen, weil die machen uns klein, ne? Ist ganz normal, dass man nur 20 bis 100 Zuhörer hat, aber wenn als kleiner Podcast, aber wenn natürlich die Peter Thiel Story kommt, dann sind da natürlich Hunderttausende, die das hören tatsächlich.
Ja, ja.
Ne? Und das ist wieder sehr gut
keine
gemacht.
Chance.
What the Fuck Happened to Ken Jebsen hat das gleiche Team vor ein paar Jahren gemacht, auch sehr schön recherchiert, ist manchmal ein bisschen reißerisch, aber alles auf Fakten basiert. Ja,
das so möglich ist, wäre das doch. Ja.
Unglaublich. Und jetzt nehmen wir noch einen Schluck aus der Pulle und haben Spaß mit.
Aus der Dose. Also wir haben keine Dose, aber sie tun so, als ob es eine Dose ist. Dosenbier und Pipirinne. Also der Schluck aus der Dose, so rum. Ne? Ja, also so begab es sich aber im Jahr 2005, dass wir uns aufmachten, nach Schesel zu fahren. Und uns ist schon aufgefallen, also kleine Vorgeschichte, du warst, glaube ich, die Jahre davor häufiger mal auf dem Bizarre-Festival.
2000 und 2001.
Ja, in Weeze, ne? Das gab es mittlerweile auch schon lange nicht mehr.
Genau.
Und da haben wir gesagt, jetzt wäre mal an der Zeit, dass wir mal gemeinsam auf ein Festival fahren. Ne? Und ich bis dahin war noch auf keinem Festival. Und
das stimmt, wir fühlten uns schon ändern. So alt dafür, fürs erste Festival. Ne?
Ja, war so Mitte 20, ne? So,
ja. Ja,
ungefähr. Also so vor 20 Jahren, ne? Kann man ungefähr gut zurückrechnen. Also eher Ende 20. Ja, und
ich habe gerade meinen Arbeitsvertrag unterschrieben, ne? 2005.
Mhm. Ja, stimmt.
Und genau. Ein Jahr später wurde ich verbeamtet. Lenken nach Lebenszeit.
Ja, und dann das passt ja gut zusammen, ne?
Ja.
Ja, da haben wir uns gedacht, wo gehen wir denn hin? Ne? Also Rock am Ring, nein, auf keinen Fall. Ne? Dann,
nee.
Ja, guck mal, das ist das Hurricane. Das passt doch eigentlich ganz gut, ist nicht zu weit weg und so. Da kann man doch mal hinfahren für ein Wochenende.
Und bei den Jahrescharts, bei den Leserumfragen in der Vision ist auch immer eins auf Platz 1 und 2 gewesen, der beliebtesten Festivals. Dachte, da muss man mal hin, vor allem wenn man sich das Line-Up dort mal anguckt, ne? Was es da alles so gab damals.
Also unser Anspruch für heute ist, dass wir ein bisschen mal vergleichen. Ne? Also gut, wir können nicht live vergleichen, wir sind nicht vor Ort, deswegen haben wir jetzt nicht die Eindrücke, was sich wirklich da geändert hat, aber zumindest wie das so angeteasert wird, ne, was man hier von den Live-Übertragungen kennt, ne, was man von der Website, vom Line-Up und so weiter kennt. Also vor allem das Line-Up, ne, dass man schaut, was hat sich da eigentlich verändert in den 20 Jahren? Gibt es da ganz anderes Publikum, ganz andere Zielgruppen oder ja, wie kann man das überhaupt kategorisieren, vergleichen, also schauen wir einfach mal drauf, ne?
Ja.
Und natürlich auch ein bisschen so in Erinnerung schwelgen, ein paar Dinge, die es wahrscheinlich auffallen werden, die es heute überhaupt nicht mehr so machen würde. Ne? Also wie zum Beispiel gar kein Handy haben oder ja. Nicht alles von vorne bis hinten mitfilmen oder so.
Ja, ach ja, gut, mitfilmen war damals noch nicht, aber ein Handy zum Telefonieren, damit man sich mal wiederfinden konnte oder so, hat man schon, ne?
Ja, das hat man schon gehabt, klar, natürlich, das war 2005, ne, da.
Genau, da hatten wir so schon unsere kleinen Nokias oder Sony Ericssons oder was man da so hatte, ne? Ja. Mhm. Noch ganz ohne Web, ne? Also nur tatsächlich telefonieren und SMS.
Ja. Also es lockten Bands wie System of a Down, ne, die damals wirklich, ja, die wirklich in aller Munde waren und auch in aller Ohren mit ihren, also zwei Alben haben wir, glaube ich, da auf einen Schlag rausgebracht, ne? Mit BYOB zum Beispiel, ne? Das Bring Your Own Bombs. Sehr kritisch dem Irakkrieg, glaube ich, gegenüber. Ne? Also ja,
Medien. Irakkrieg war gerade 2003, glaube ich, das große Thema. Mhm. Wir wissen es ja, weil es jetzt auch wieder thematisiert wird, so rückblickend, was haben wir damals falsch gemacht in den USA.
Ja. Ja. Also die Ärzte fanden wir auch sehr anziehend.
Ja, absolut, muss man sehen.
Auch Rammstein, und gesagt, ja gut, die nehmen wir dann auch mal mit. Ein großes Spektakel.
Ja.
Warum denn eigentlich nicht? Und New Order. Die war doch da auch da.
Die waren auch da, aber hier steht natürlich noch, die waren nie Headliner, weil die kannte ja kein Mensch. Wir hatten die ja schon mal ein paar Jahre vorher gesehen, hier auf der Jahnwiese vorm Müngersdorfer Stadion, als Vorband von Robbie Williams.
Genau, da wollte die auch keiner hören.
Da wollte die keiner hören, kannte keiner, das haben wir richtig gesehen und am Ende haben sie Blue Monday gespielt und alle um uns herum. Wir standen und der Rest saß, weil wir hatten schon zwei andere Bands vorher gesehen, JJ72 und wie hieß die andere Band damals?
Komme ich jetzt auch nicht mehr drauf, aber es war halt wie so ein kleines Mini-Festival angelegt, ne? Mit drei Vorbands.
Es war nicht Ash, oder? Ist auch egal. War auf jeden Fall ganz witzig, tatsächlich. Und New Order ist nicht alleine gewesen, aber New Nine Inch Nails.
War ja, die haben wir aber gar nicht gesehen, ne?
Das Head Razor. Nee, weil ich da irgendwie nicht drin war und ja. Und das Einzige, was ich von Nine Inch Nails kannte, war Hurt. Ne?
Ja, ja.
Was dann genau. Von ein paar Jahren vorher. Kurz vor seinem Tod von Johnny Cash gecovert wurden.
Genau, also man kannte das dann, glaube ich, auch eher von Johnny Cash.
Ja, und das ist auch übrigens ein Konzeptalbum, das Album von Nine Inch Nails, wo Hurt drauf ist, weil es geht nur um Selbstzerstörung und Co. Hatten wir das erwähnt? Egal. Ihr wisst es, wir wissen es nicht mehr.
Ja. Also da, um mal so ein kleines, Who is Who der Indie-Szene 2005, denn das muss man nämlich da sagen. Also ich glaube, dass das Festival, also so als vom Selbstverständnis her doch eher ein Indie-Rock-Festival war, ne?
Ja. Also irgendwie quasi Glamour-Rock oder irgendwelche oder Pop kam gar nicht vor. Das hat sich mit den Jahren ein bisschen geändert.
Metal und wenig.
Wenig Metal, eher so ja System-Style, so Hardcore, ne? Aber oder Turbo Negro.
Genau.
Und aber sonst auch kein Rap oder Soul, also R&B, nix dergleichen.
Obwohl es ja auch schon gegeben hätte.
Ja. Elektronische Musik schon, das gab's damals schon. Ich habe DJ Shadow auf dem Bazaar gesehen und es ist schon und das Bazaar war ähnlich ausgelegt. Und ich weiß gar nicht, welche Elektronikband gab es denn auf dem Hurricane?
Vielleicht ist keine ausgesprochen, also zumindest hier bei unserem Line-Up, das wir hier haben, da fällt mir nichts mehr aus. Nur, dass also auf dem, weiß ich, ob es da schon gab, aber ein oder zwei Jahre später auf dem Southside auch extra ein Zelt, ne, für solche Acts wie zum Beispiel Notebist oder so, ne?
Die ja, genau. Ja, oder Archive.
Archive. Also das wären eher so diese besonderen Acts.
Ja, genau. Also eigentlich das Visions-Universum, wenn man ganz ehrlich ist. Also auch die hatten da einen Stand. Visions hat da einen Stand gemacht, wo dann die Fans auch von ihren Stars Autogramme kriegen konnten und Visions Zeugs kaufen konnten.
Genau, so alle mit einem Visions-Abo, das sind die Jünger des Hurricane Festivals gewesen. Ich glaube, das ist schon der erste Punkt, der sich ein bisschen geändert hat. Mhm. Wo das, wir kommen gleich mal auf das neue Line-Up, von diesem Wochenende, sagen wir jetzt einfach mal, da ist das schon sehr mainstreamiger geworden, ne? Das Hurricane und auch poppiger, sagen wir jetzt einfach mal.
Ja, und auch, auch tatsächlich jünger. Diverser und jünger, ne? Kommen wir gleich so.
Ja. Aber das ist ja auch ein Zeichen der Musikindustrie insgesamt, ne? Aber vielleicht auch, weil die Indie-Szene jetzt auch nicht mehr so viel hergibt, dass man ein ganzes Festival
ja, und könnte. Es schickt sich halt nicht mehr. Ich meine, Caroline Kebekus hat zu Recht vor einigen Jahren Rock am Ring hart angezählt, dass da keine Frauen auf am Line-Up stehen und maximal am Bass eine Frau steht. wie damals bei Ash. Und ich bin mir sicher, es war Ash tatsächlich bei Robbie Williams.
Ja, das könnte sein. Ja, aber auch guck mal, das kann sich hier aber das Hurricane jetzt auch keine Scheibe von abschneiden, ne? Weil, also ach, zumindest
wir nicht.
Ja, wir hatten also wir sind Helden, Rammstein, Oasis.
Ja, ne? damals war schlimm, ja. Also ja, ist klar,
Ketka, wir sind Helden. Franz Ferdinand. Waren ja auch dabei, Franz Ferdinand, 2005.
Tja, so steht's hier geschrieben.
Kurios, ist an mir vorbeigegangen.
Ja.
In And You Will Know Us by the Trail of Dead, auch damals Newcomer, die ziemlich wild waren, alles kaputt gemacht haben auf der Bühne. Es gibt uns auch, müssen wir auch verlinken, eine schöne Arte-Dokumentation, die ist auch noch bei YouTube zu finden, glaube ich zweiteilig, die ich damals auch gesehen habe und mir damals aufgenommen habe, wahrscheinlich auf VHS, mit vielen Interviews, ne, der Künstler, die damals aufgetreten sind beim Hurricane 2005. Also da kann man wirklich nochmal Festivalatmosphäre von vor 20 Jahren schnuppern.
Ah ja.
Flogging Molly, die haben noch ein bisschen Irish Punk gemacht, so, ne?
Das war ganz witzig. Wir sind ja ein paar Jahre jetzt das eine Mal zum Hurricane, danach immer zum Southside. Das hatte andere Gründe nicht, weil das Hurricane irgendwie schlecht war. Es ist eher so die Strecke gewesen.
Nur das Wetter war schon schlecht, ne?
Und dann noch, das Wetter war auch ein bisschen wilder dort oben, also eher regnerischer. Aber sowas wie Stürme und so Wirbelstürme, das konntest du aber auch im Southside haben. Und bei Flogging Molly ist eine dieser Irish-American-Punk-Bands, aber wo gefiedelt wird und eine Quetschkanone gequetscht wird und so weiter und viel gehüpft wird und vielleicht auch sogar Blasinstrumente dabei sind. Und die andere Band, Dropkick Murphys, die waren nie auf dem gleichen Festival, aber immer so abwechselnd waren die in den Lineups von diesen Festivals. Und man hat da auch mal die gleichen Leute gesehen, die da irgendwie Spaß hatten mit ihrem Schottenrock.
Ja, genau. Sowas gehört auch einfach dazu.
Ja.
Die war auch zu bedienen. Ja, die Beatsteaks waren auch da kurios. Ich habe die noch nie live gesehen, aber da hätte ich Gelegenheit dazu gehabt.
Da hättest du Gelegenheit? Ich weiß gar nicht, ob
die da gesehen. Doch, ich hab die schon mal auf dem Southside.
Ja. Ich habe die ja ein paar Jahre vorher in Essen auf einem Uni-Campus-Festival gesehen, wo er tatsächlich dann der Armin ein Surfbrett mit hatte, um uns zu zeigen, wie Crowdsurfing geht. Und das legte er dann auf die Menge und sang einen Song darauf und surfte durch die Menge.
Ja.
Ja, Beatsteaks, die sind, glaube ich, jetzt wieder dabei? Waren die auf
Rock am Ring? Ich glaube,
die waren noch auf Rock am Ring diesmal.
Ja, aber gucken wir doch mal kurz
Line-Up. Ja, ich habe ja vor zwei Wochen tatsächlich Rock am Ring den Stream auch angeschaut. Und zwar zum ersten Mal. Letztes Jahr war es noch bei RTL Plus, diesmal bei Bild.de.
Ja, interessant, ne?
Gott, oh Gott. Also auch zum Thema Kommerzialisierung und wer kauft sich welche Marken und wie viel Geld ist eigentlich noch bei den Festivals? Sehr viele Festivals, wir haben 6000 Festivals in Deutschland, ungefähr ein Drittel bis zur Hälfte müssen aufgeben, weil keine Kohle mehr da ist.
Ja.
Das Maifeld Derby hat ja schon aufgegeben, da haben ja auch Kraftklub nochmal als Überraschungsakt gespielt, gibt es eine schöne Doku bei der Westart vom WDR von vor zwei Wochen.
Ja. Also ich habe gerade geguckt, Beatsteaks sind nicht dieses Jahr.
Sind nicht, dann waren sie bei Rock am Ring.
Ja. Aber System of a Down waren vor 20 Jahren, 2005 da, haben wir gesagt, Three Doors Down. Beck haben wir gesehen, ne?
Beck haben wir gesehen, bei Three Doors Down weiß ich gar nicht. Kryptonite war deren Superhit, ne? Fand ich in Jülich so toll, weil ich es meine Ausbildung gemacht habe, so 98, 99, naja. Damals.
Madsen und dann fandest du, glaube ich, auch ziemlich gut, ne?
Madsen, tolle Musiker. Wenn der Sänger ausgetauscht werde, weil wir haben uns so geärgert, er konnte einfach nicht singen oder war nicht fit oder war angesäuselt. Also, das war etwas, wo ich echt dachte, ey, naja, aber er hat die Band gegründet, ne, mit seinem Bruder oder so. Ich weiß gar nicht, dieser. Das fand ich ärgerlich. Also, Madsen hat von mir so einen schalen Beigeschmack behalten. Aber gut, passiert. Den besten. New Order.
Ja, New Order auf jeden Fall.
Da haben wir in der ersten Reihe gefeiert, ne? Auf der
Blues-Stage. Die ganze erste Reihe waren ziemlich weit vorne, glaube ich.
War groß.
Ja, die haben so eine 30 Stunde oder so gespielt, ne?
Ist ja heutzutage auch so.
Also man sieht sie ja nicht so oft, ne? Und seitdem haben wir sie ja auch nicht mehr gesehen. Die sind ja, wenn sie auf Tour sind, irgendwo USA, keine Ahnung, ne? Aber England, ja, klar, aber nicht, also kommen selten nach Deutschland. Ja. Da war noch so eine Reihe Engländer, die dir anscheinend um die Festivals gefolgt sind, die ganze Zeit geschrien haben, ja. Da ging selbst der Band dann zwischendurch mal auf die Nerven, ne?
Ja.
Glaube ich, mal zur Ruhe gerufen.
Das stimmt.
Queens of the Stone Age, haben wir die damals gesehen? Ich weiß, dass wir sie gesehen haben auf dem Area 51 Festival.
Area 4. Das mit Area 4 war die Postleitzahlenbereich gemeint. Ne?
Area 4 bei Dilmen. Das ist das mit den Aliens, ja.
Genau. Da haben wir sie gesehen. Wir haben sie, glaube ich, auch nochmal beim Southside gesehen. Zusammen mit Flanne und Flonzi.
Shoutout,
ja. Shoutout.
Flautout, wollte ich sagen.
Flautout! Richtig. Und ich glaube, ob sie beim Hurricane, also das ist eh so eine Frage, darüber müssen wir gleich nochmal reden, wie wir da hingefahren sind und was wir falsch gemacht haben. Und wir sind Helden waren auch oben ganz oben in der Liste gewesen. Ne? die haben wir vom Parkplatz gehört, während wir gerade eine Dosensuppe gemacht haben, weil wir hungrig waren.
Das ist wirklich etwas, das kann ja nur äußerst naiven Jünglingen was passieren, dass sie sich auf den Parkplatz setzen, den Gaskocher anmachen und neben dem Auto, wahrscheinlich auch neben dem Tank auch noch.
Natürlich. Direkt Nachschub für die Flasche.
Eine Dosensuppe machen.
Ja, und ich glaube, die erste Band, die wir auf dem Festival jemals gesehen haben, waren dann Turbo Negro. Wir sind dann draufgegangen auf das Gelände und haben dann von hinten das mitgekriegt und das Finale war Oh, I got a reaction. Ja, wir haben hier dran, ne? Ja, da müssen wir man muss unten Haken machen, Mitch, wenn das
Ewi Erection. Das ist jetzt so wirklich kein E-Wort. Das, ja.
Ach. Na stimmt, es ist gar kein E-Wort. Jeder Mann hat eine Erektion und zwar ziemlich oft, also 2 bis 3 Mal pro Woche.
Ja, vor allem, wenn man Pottermus hört.
Ey, das ist aber ein Downer jetzt mit. Mann, haben sich gerade so aufgeschwungen, unsere Fans.
Was wollte ich sagen? Die hatten noch einen anderen Hit, Turbo Negro. Das ist sowieso ein sehr provokanter Bandname. Die kommen auch aus Schweden, die haben sich auch kurios gekleidet. Und das Erste, was wir gemacht haben, unwissend in den Moshpit geraten sind wir. Und beinahe hätte ich erst noch gar nicht überlebt.
Das war eine schöne Erfahrung.
Fand ich einfach nur hin und her
die ganze Turbo-Jugend, also die Fans, die mit den Jeansjacken, also ärmellos, ne, Jeanswesten, die dann hinten ein großes Logo und dann den Ort drunter hatten von der Turbo-Jugend. Mm. Ne, das hat alles so ein bisschen, die heißen in Norwegen ja auch Turbo-Neger. Das ist sehr, sehr provozierend und das mit der Turbo-Jugend ist auch irgendwie was mit der, ich will nicht Haarjugend sagen, aber irgendwie ist das mich nicht ganz sauber.
Kann man so nicht machen. Die sind ja auch teilweise jetzt ja recht martialisch gekleidet gewesen oder so in
Wehrmacht. Und Gesicht angemalt und so. Das ist aber alles, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich hatte in Hamburg damals im Bunker, im Medienbunker, der jetzt so schön bepflanzt ist und ein Restaurant oben drauf hat, da hatte ich ein Praktikum gemacht und die Leute dort haben für die Visions die Webseite gemacht. Und die haben sich auch, die haben mich eingeführt in den Kult von Turbo Negro. Ne? Und die Leute, ne, die sind sehr, sehr ironisch mit dem, was sie da tun. Ne? Das ist, die wissen, was sie tun. Ne? Das ist nicht irgendwie einfach so dahergemacht, sondern die kennen auch Grenzen. Ja. Und das habe ich denen abgenommen. Ich in meinem jugendlichen Leichtsinn als Student.
Gut, also, ob man es heute immer noch so machen würde, ob es die Band überhaupt noch gibt, ich habe keine Ahnung.
Gibt's noch, die sind auf Tour. Nee, das ist völlig verrückt. Ja, kannst du nicht erzählen. Ja. Genau, und eine andere Band, die du auf deiner Liste hast für das diesiges Festival, haben einen Song von denen gecovert, den ich dir vorhin per Signal geschickt habe.
Ach, das war also von
The Rodeo ist ein Turbo Negro Song.
Ah, den fand ich gar nicht mal schlecht. Ja, also zumindest in der Version von Hot Water Music. Das könnte übrigens wieder was sein, die so 30 Jahre an mir vorbeigegangen sind, wo ich mich frage, oh, warum eigentlich habe ich die nicht früher schon gehört? Die kann ich, die würde ich jetzt dieses Jahr auf dem Hurricane auf jeden Fall anschauen.
Ja, verstehe. Ich hatte die aus dem Blick verloren, ne? Ich habe die, glaube ich, damals mal gehört und dann zwischendurch kommen die immer mal wieder, weil natürlich, die sind voll im Visions-Universum. Wenn dann eine Band ein neues Album vorgestellt wird, dann kriege ich das mit. Ich habe ja jetzt glaube ich, seit fast 30 Jahre ein Visions-Album oder so. Nee, weiß ich nicht. Ist also sehr lange ein Visions-Album, Abo, also 25 Jahre, 25, 26 Jahre bestimmt, genau, 26 Jahre Visions-Album. Ich habe schon welche weggeworfen, mach dir keine Sorgen. Also mein ganzes Kallax ist nicht nur voll mit Visions, aber ich werf die nicht sofort weg. Das ist ganz crazy bei mir. Das ist ein anderes Thema, Mitch.
Naja. Ah, die Ärzte waren noch da.
Ich brauche jetzt einen Arzt für meine...
Aber ich habe jetzt eine einzige Frau gezählt.
Und zwar die Sängerin von Wir sind Helden.
Judith Holofernes,
genau. Das war ganz schön knapp. Also vielleicht war irgendwo eine Bassistin dabei. Wir wollen ihr nicht Unrecht tun. Und war, was ist mit New Order?
Ja, die war aber leider ohne Dings hier. Stephen Morris und Jillian Gilbert, genau. Die war nicht dabei. Die hatte, glaube ich, so Kinderauszeit. So.
Genau, aber eigentlich gehört sie zur Band, aber sie war nicht dabei, richtig. Also auch damals, das war die dunkle Zeit, liebe Kinder, wo nur Männer auf die Bühne durften. und Frauen, wenn nicht bezahlt wurden, wenn sie dabei waren. Keine Ahnung. Also, das war echt schlimm.
Zumindest also, die beiden Jahre später haben wir dann The Sounds mit Maya aus Schweden gefeiert.
Und dieses Jahr ist es anders.
Ja, genau. Dieses Jahr ist es anders. Natürlich muss ja auch diverser sein. Ne?
Ja.
Es ist irgendwie alles dabei.
Aber wir müssen nochmal 2005.
Ja, bleiben wir mal kurz bei 2005.
Wir haben
Audioslave waren auch dabei, ne, mit Chris Cornell, ne? Aber die haben Audioslave mit Chris Cornell.
Oh.
Aber die haben wir, glaube ich, wegen New Order nicht gesehen. Da muss man sich, glaube ich, entscheiden.
Genau, da muss man sich entscheiden. Wir sind mit deinem Auto gen Norden gefahren. Wir haben ein Zelt mitgenommen. War das mein Zelt?
Das müsste dein Zelt gewesen
sein. Ja, ich glaube. Ich hatte ein Zelt. Ich hatte ja, wie gesagt, 2000 und 2001 fürs Bazaar, also fürs erste Bazaar 2000 habe ich mir ein Zelt gekauft. Es war ein richtig schönes Zelt. Und bei irgendeinem Festival kam es nicht mehr mit nach Hause. Gut, wir hatten Schlafsack mit Isomatte, wie man das so macht.
Ja, das
was wir so dachten, was man so braucht. Ne? Ja. Und von meinem guten Arbeitskollegen Carsten, den ich wenige Monate vorher kennengelernt habe, der hat im Mai bei uns angefangen, also 3 Monate nach mir, der hat mir einen Campingkocher geliehen und nicht so einen ganz normalen kleinen, den ihr alle kennt, mit den großen, den kleinen blauen Gaskartuschen, sondern eine etwas größeren, nicht, ich glaube, würde sagen 0,8 Liter Flasche für Benzin.
Ja, ja, ich erinnere mich.
Ein Benzinkocher. Und wenn da ein bisschen Druck drauf gepumpt wird, ja, mit der richtigen Düse. Es gab so Benzin und es gibt Dieseldüse. Wir hatten natürlich Benzin gehabt, vorher schön getankt. Ne? Das heißt, als wir ein Auto aufgetankt haben, haben wir auch diese Flasche kurz aufgetankt und dann
Tropfmengen bitte sofort abnehmen. Ja.
Ja. Und damit sind wir hin. Und das Ding war super. Also das hat mal ordentlich schnell Kavums gemacht, finde ich. Hat Spaß gemacht.
Ja, auch damit einen Kaffee zu kochen morgens. Trotzdem, ja, das ist natürlich gut. Also den Kaffee selber am Zelt zu kochen, das hat was, ne?
Und nicht sonst, zu einer Bude zu müssen, ne?
Ja, ja, sind auch Zeiten, die man dann ansteht in der Schlange und sowas, ne?
Richtig, richtig.
Also, ja, man muss natürlich auch sagen, man verzichtet auch mal ein bisschen auf Komfort. Darum geht's ja gar nicht, ne?
Zivilisation, super da vergeblich.
Vor 2000, also vor 20 Jahren, so im Alter von zwischen 20 und 30, ist einem das egal. Heutzutage würden wir doch eher das Glamping oder zumindest eher Green Camping vorziehen. Green Camping,
ja, auf jeden Fall. Haben wir auch irgendwann mal gemacht, ich glaube in Dülmen, ne? Da haben wir dann Green Camping
genau,
gemacht.
Area 4. Da warst du, ich habe dich, glaube ich, für einen Tag da besucht dann und hatte ein Tagesticket.
Ja.
Aber das war dann eher, wo man ein bisschen mal Platz hatte, ein paar Euros mehr bezahlt hat.
Genau.
Ist ja auch so, also zu der Zeit, du hast, glaube ich, gerade angesagt, du hast angefangen mit dem Job nach dem Studium und ich habe auch gerade noch ein Praktikum gemacht nach dem Studium in Köln. Das heißt, da war es noch nicht so flüssig hier mit den Scheinen, die man so die Fuffis im Club verteilt hat.
Ganz
deswegen auch die Überlegung, kaufen wir uns teure Döner oder machen wir uns lieber unser Steak am Einweggrill warm und pusten uns da irgendwie einen Sonnenbrand eine Stunde lang in die Kohlen, die drei, die wir da drauf haben.
Ne? Klar, heute würden wir ein paar Scheine aus dem Geldautomaten ziehen, ein bisschen wedeln und einfach locker über den Platz gehen und lecker uns Essen und Getränke links und rechts reinpfeifen.
Ja, klar, da würde man sagen, man gönnt sich das einfach mal für das Wochenende. Scheiße, da gucken wir es nicht auf jeden Cent.
Den ganzen Scheiß nämlich auch schleppen. Vor allem, wir sind ja später mit mehreren Leuten noch gefahren. Wenn man dann palettenweise Dosenbier hinschleppt und so einen Bollerwagen braucht und eine Sackkasse, Karre. Und Leute, das ist nicht alles asphaltiert. Man zieht das über irgendwelche Felder von irgendwelchen Parkplätzen dorthin.
Also, das ist ich muss sagen, ich hatte damals, weil es ja wirklich mein erstes Festival war, mein erster Festivalbesuch, noch keine Ahnung, oder ich konnte es mir nicht also von dem, was du von Beze erzählt hast, ich konnte da keine Verbindung schließen, mir die Dimensionen nicht vorstellen. Ich habe nicht unterscheiden können, wo, dass es da ein Gelände gibt, ein Riesengelände, klar, natürlich, wo die ganzen tausend Autos stehen, tausende von Autos, und dann nochmal ganz, ganz weit weg das Festivalgelände, beziehungsweise der Zeltplatz und von dem Zeltplatz, Entschuldigung, nochmal ein ordentliches Stück über diesen Ring, ne, durch den Wald zum Festivalgelände. Ne? Also man musste latschen ohne Ende natürlich.
Und das erste Mal latschen war besonders schlimm, weil man musste sich überlegen, nehmen wir schon was mit oder stellen wir uns erstmal die lange Schlange an diesem Zelt an, um unser Festivalbändchen zu kriegen.
Ja, ja, genau.
Auch die da Schleuse. Hat man manchmal Stunden verbracht, um reinzukommen, weil da wurde ja auch einiges auch kontrolliert, ne, was du reinnehmen durftest und nicht. Es gibt ja Menschen, die nehmen ganze Couchlandschaften und so ein Kram mit, um das dort zu lassen.
Das auch, ne? Das ist eine Unsitte. Ne? Ja. Also auch da habe ich mal eine schöne Dokumentation gesehen, wie das aussieht, was nach dem Festival, ne? Wenn da quasi auf den Äckern erstmal lange Zeit überhaupt nichts mehr wachsen kann. Kein Gras wächst mehr da, also es ist kontaminiert mit Pipi und sonstigen Dingen, die er noch alle da lässt. Ne?
Einfach an den Zaun gepinkelt. Und auf der anderen Seite ist der Wald. Ganzen,
die Sofas werden da gelassen, alles, was man so da, ne? Irgendwie auch in die, ja, man, das ist dafür haben die Leute dann irgendwie dann noch genug Geld, ne? Irgendwie sich dann für jedes Jahr ein neues Zelt zu kaufen, weil sie einfach zu faul sind, das Ganze wieder mitzunehmen.
Ja, mittlerweile gibt es aber auch von Temu ein Zelt für 10 Euro. Also das ist schon, wo ich denke, ja, eigentlich schon eine Crime, das überhaupt herstellen zu dürfen und verkaufen zu dürfen.
Ja, es verleitet dann natürlich dazu, ja, ne? Sich alles irgendwie
kaufen.
Nochmal, ne? Ja, aber klar, es gehört natürlich so ein bisschen dazu, da sich so ein bisschen gehen zu lassen, ein bisschen zu verlottern. Ich glaube, ich habe damals auch gesagt, so, wenn das Ganze noch einen Tag länger dauern würde, dann würden die aber Seuchen ausbrechen. Ne?
Also. Das sind schon interessante Zustände, die dann irgendwann herrschen. Ne? Ja. Aber ja, ja. Es gab trotzdem sowas wie Container-Dörfer mit Waschanlagen. Ne? Also,
ja, ja.
Also
ja.
So Duschen und Spülrinnen und auch ordentliche Klos, wie man sie auf dem Stadtfest findet, ne?
Ja, ja, genau. Also man war nicht nur zum Glück aufs Dixi-Klo angewiesen und ja. So. Ja, wenn's ging, dann hat man auch die Möglichkeit gehabt, da sanitäre Anlagen zu nehmen, wo man manchmal ein bisschen länger warten und ein bisschen länger anstehen musste. Ne? Mhm. Also die natürlich ein bisschen höheren Hygienestandard hatte. Ne?
Ja, 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 ja.
Auch das, denke ich mal, wird sich inzwischen auch ein, weil die Leute auch ein bisschen anspruchsvoller, glaube ich, geworden sind. Einfach.
Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, so ein wilden Mittelalter Zeus, was wir da damals noch mitgemacht haben, das kannst du heute kaum mehr den Kids verkaufen, der Generation Z.
Ja. Die werden ja auch sofort alles bewerten und liken und so weiter, ne? Und,
ja, stimmt, das konnten wir gar nicht. Wir konnten danach unseren Freunden erzählen, dass es einfach geil war und Turbo Negro und System of a Down gerockt haben. Weil das Beste bleibt ja im Kopf, ne? Das, die ganzen faulen Dinger, die man da erlebt und was einem so passiert mit seinen eigenen Lebensmitteln, das erzählt man ja hinterher nicht. Aber also, wir lernen.
Ja, ich möchte aber an dieser Stelle auch nochmal, das glaube ich, werde ich nie müde darauf hinzuweisen, dass, liebe Leute, also geht nicht in den Fehler. Die Schlafkammer. In der Schlafkammer, was da das Zelt ist, verderbliche Lebensmittel aufzubewahren. Denn dafür wurde dereinst vor vielen hundert Jahren die Speisekammer erfunden. Die Speisekammer ist ein Raum im Haus, der ein wenig kühler ist. Also gab noch keinen Kühlschrank. Aber wer hat auch schon auf dem Southside oder auf dem Hurricane einen Kühlschrank mit? Nein. Aber nun ja, lässt man zum Beispiel Gemüse, Obst, also von dem man natürlich auf Festivals, weil es Vitamine braucht, ganz viel mitgekatert, oder auch Kartoffeln in oder ohne Jacken, in seinem Zelt dort, wo man nach einem langen Tag, an dem man sehr viel gerstenhaltiges Getränk und Tzatziki und sonstige Dinge, fastfoodiger Provenienz zu sich genommen hat, dann in seinem faulen Odem, vielleicht sogar noch zwei, drei Leute, die, oder wenn es großes Zelt ist, ganze Jungs-WGs oder so, Kegelclubs, die da in einem Zelt vor sich hin schnarchen, die werden ihr blaues Wunder erleben, wenn sie morgens ihr gesamtes Obst verdorben vorfinden. Ja, von dem eigenen faulen Odem verdörrt, vergart, einfach bis zur Unkenntlichkeit verfault. Sowas soll also schon vorgekommen sein.
Ja.
Ja. Also, liebe Leute, macht den Fehler nicht, sondern lagert bitte es in eine Speisekammer aus.
Die Speisekammer ist vor oder unter dem Zelt.
Richtig, man kann ein kleines Löschchen buddeln, da sein Grillgut. Also, ich meine, es gibt wirklich Leute, ich meine, es ist ja alles mariniert.
Und ja. Es hält. Ja. Och, oder vor dem gutes Würstchen oder so. Das geht ja alles. Aber es ist schon wild. Also, man bringt auch ganze Kühltaschen mit und denkt nicht drüber nach, dass das halt nach einem halben Tag, und man ist dort 4 Tage oder so, oder drei Nächte, dass das natürlich irgendwann nicht mehr kühl ist. Vor allem, wenn es bei 33 Grad in der Sonne steht.
Ja. Und es gibt auch nicht Gelegenheiten, den Kühlakku wieder runterzukühlen. Also
da wird nichts nachgeladen. Nein. Ja. Also es gibt natürlich Menschen, das sind Umweltschweine, davon hatten wir damals viele, das sind hoffentlich weniger, die natürlich einen Dieselaggregator
mitgebracht haben.
Einen ganzen Dieselaggregator. Also über die hat man sich auch sehr geärgert, weil die auch zu einem Moment dann laut waren, wo man es eigentlich nicht mehr laut haben wollte.
Ja? Also die haben sich, glaube ich, nebenan, ich weiß jetzt nicht, ob es auf diesem Festival war, aber neben unserem Zelt stand der Aggregator, daneben ihr Zelt und auf der anderen Seite des Zeltes ihre Stereoanlage, ihr, was weiß ich, wie heißt das, Boombox,
ja.
Ghetto Blaster. Ne? Also die haben dieses 20 Kilo Generatorteil mitgehabt, 100 Liter Benzin, glaube ich, wahrscheinlich,
so was.
Um damit ein Radio zu betreiben.
Ja.
Wir konnten das Radio ganz gut hören, weil es jenseits vom Zelt stand und wir haben eigentlich nur den Generator gehört.
Ja.
So, wir haben ja wegen guter Nachbarschaft die jetzt nicht direkt vermöbelt, aber Lust darauf hätten wir schon gehabt.
Ja, schon. Und vor allem, wenn die so einen Generator hinter ihrer, vielleicht nochmal ein extra Zelt, was dann deren Schlafkammer war, oder deren Speisekammer.
Also, ja? Oh ja, klar, zwei Zelte, genau.
Am besten noch ein zweites Zelt
als
Kühlkammer. Genau, wo überhaupt keiner rein muss, weil, nein, nee, nee, vom Generator will man ja nicht sein.
Nee.
Lass mal die Nachbarn sein, die Idioten. Und wir hatten, es war ja der Generalfehler überhaupt, wir sind am Freitag hingefahren.
Oh, genau, richtig. Das
also,
haben wir dann auch korrigiert.
Das macht heute, glaube ich, keiner mehr. Auch Birgit und Thomas sind heute schon da, am Donnerstag. Und auch wenn da oben kein Feiertag ist, hier unten ja schon im NRW.
Ja, und bei den Katholiken.
Genau, wegen den Katholiken. Danke den 25% Katholiken,
ja,
in Deutschland.
Die heute ihr Brot durch die Straßen trugen.
Ja,
so, also nicht das Brot, aber die Hostie oder sowas.
Ja, ne? Okkulte Dinge machen sie. Lass mal.
Okkult würde ich vielleicht nicht. Okkulte Dinge passieren auf dem Festival.
Aber Leuten den Leib eines Verstorbenen in den Mund zu legen, also komm, ich finde das okkult. Ja,
ja, aber das gerät schon an Kannibalismus. Aber ja.
Ja. Sowas. Aber wie auch immer, wir sind am Freitag hingefahren. Wir kamen an, als die ersten Bands schon gespielt haben.
Waren auf dem hinterletzten
Parkplatz. Und wir kamen auf den Zeltplatz und der war einfach voll. Ja? Ja. Und wir haben uns an irgendeine Kackecke von irgendeiner Kreuzung der Gehwege, die da freigehalten wurden, um da irgendwie noch durchzukommen, haben wir uns dann hingepflanzt, also wirklich hingequetscht.
Ja, also eigentlich, ich glaube, da war wirklich kein Platz mehr. Ich glaube, die guten Nachbarn links und rechts von uns, die haben uns nicht von ungefähr den Generator vor die Tür gestellt, weil die, glaube ich, gar nicht so happy waren, dass wir da uns noch breit gemacht haben.
Ja, aber was sollten wir denn machen? Also das wirkte schon fast überbelegt, das Ganze. Und egal, wie viel wir da spaziert sind, wir haben keinen besseren Platz gefunden. Ne?
Nein.
Und als dann.
Und es war sehr trocken, ne? Also da konnte man auch ganz schlecht das Zelt aufbauen, weil es wirklich sehr hart war am
Boden. Die Heringe nicht reingekriegt haben. Oh Mann, Leute, nehmt einen Hammer mit. Also einen kleinen Gummihammer, da tut schon Not.
Ja, genau. Also einfach noch mal ein bisschen mehr Gepäck, was viel wiegt.
Ja, genau. Und was auch viel wiegt, sind richtig gute Powerbanks. Und dann noch so ein kleines Ding oder Powerbanks mit Solar, ne, das man dann aufstellt, um die Dinge wieder zu laden. Ne? Das ist wahrscheinlich viel wert, weil wenn man 4 Tage auf dem Festivalzelt ist und ein iPhone-Akku nicht einen Tag hält, ne?
Das Problem hat wir damals nicht. Viel wert ist auch noch eine Sache, wo man sich drüber Gedanken machen muss. Ne? Was macht man mit den Wertsachen? Ne? Zelt kann man, man kann auf gute Nachbarschaft hoffen. Aber es sind ja auch nicht immer Leute da. Und gut, mir ist jetzt noch nicht was weggekommen. Ich glaube, eine Digitalkamera habe ich mal verloren auf dem Festival. Mhm. Und eine Kappe wurde mir, glaube ich, vom Reinigungspersonal mal entwendet. Aber das. da bin ich nicht nachtragend, sagen wir mal so.
Von Berti.
Es war so in Deutschland. Ja, es war da, war das Sommermärchenjahr.
Ja, das Sommermärchenjahr war es. Als wir diesen Pflanzenkübel hatten, den wir so genannt haben, wie den damaligen Fußball-Nationaltrainer.
Ja.
Birdie Fuchs.
Und der hat ein Fass gehalten.
Ein Fass, der ist so ein bisschen Blumen. Eigentlich wollte er einen Blumentopf halten, aber er hat natürlich ein 5-Liter-Fässchen bekommen.
Und da steht jetzt, glaube ich, jetzt bei unserem Freund Sepp im Garten. Shoutout
zu Sepp. Dass du zu Birdie, Zielen geschafft natürlich. Hast. 1,5 Stunden. Ja, mit dir sind wir auch zum Southside gefahren. Mindestens zweimal. Wenn nicht sogar dreimal. War großartig damals.
Und ja, also.
Ja,
wir haben
was wollte ich noch sagen? Ach, Wertsachen, ganz kurz.
Ja.
Wertsachen, was ich immer gemacht habe, schon seit dem Bizarre Festival, ich habe so kleine Vorhängeschlösschen für die Reißverschlüsse mitgenommen.
Ja,
dass man die wenigstens, also auf einer Seite habe ich immer, also das ist ja oft beidseitig, aber eine Seite habe ich festgemacht mit einem ganz normalen Schlüsselring. Ne, der so fest ist, den kann man rausfriemeln, wenn man da einbrechen möchte, das dauert aber.
Ja, klar, wo ein Bild ist, ist am Weg, aber es ist schon eine,
aber
wenn man 20 Zelte zur Verfügung hat und eins davon hat ein Schloss und die anderen 19 nicht, dann nimmt man da das andere.
Aber eine Geschichte muss ich noch erzählen, ich war mal 2001 dann auch mit Nina, schaut an Nina,
schau die,
und auf dem Bazaar, und sie hatte mit ihrer Begleitung ein zweites Zelt, Und einige Sachen waren bei mir im Zelt. Ich war ja alleine. Deswegen hatte ich mehr Platz, um Sachen unterzustellen, ne? Die nicht verfaulen, also keine Lebensmittel, keine
Glitch. Auf keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Aber so, keine Ahnung, was für Sachen, ne? Und ich sagte denen, alles klar, ich gehe jetzt wieder zum Festival, ich lasse euch den Schlüssel hier, wenn ihr weggeht, macht das bitte zu. Ich kam zurück und sie sind beide eingepennt. Und jetzt dachte ich mir, das klappt ja wunderbar. Yeah. Aber ey, Schwamm drüber. Ich meine, ne? Klar, passiert, ist alles gut, niemand ist hier böse drum. Ja, aber solche Sachen passieren auf dem Festival andauernd. Also auch, und was noch passiert, was wir ja nicht gemacht haben. Doch, wir haben auch wilde Sachen später mal gemacht, aber in dem Festival noch nicht, man muss noch lernen. Aber dass Leute...
Also wir haben keine Dixi-Klos umgeschmissen, wenn du
sowas meinst. Nein, wir haben keine Dixi-Klos umgeschmissen, aber die Leute, die denken sich wilde Sachen aus, die man in einer normalen Stadt nicht machen darf. Zum Beispiel mit Kostümen oder mit Oberkörper frei oder mit Bauchladen Dinge verkaufend oder so Free Hugs oder noch wilder, ne? Viel, viel wilder. So sich hinsetzen vor seinem Zelt, auf Pascha machen und Brustvergrößerung mit Handauflegen anbieten für einen Euro. Und so einen Mist haben wir da gesehen, ne? Und du gehst da durch dieses Dorf, durch dieses Campingdorf und eine verrückte Idee jagt die nächste.
Ja, das ist so ein bisschen so wie, weiß ich, Karnevalszug, ne? Man guckt sich die ganzen Camps da an und alle haben sie irgendwie so schön dekoriert. Bei manchen haben irgendwie noch so dekorative Elemente, ne? Einfach so ein bisschen ironisch, dass teilweise auch mal ein Gartenzwerg davor steht oder sowas, ne? Oder so eine Strohpuppe hier, so eine Vogelscheuche oder sowas, ne?
Ja. Naja, und wir haben irgendwann aus der Bibel vorgelesen, am frühen Morgen, am Sonntag. Ja,
wir haben am Sonntagmorgen einen kleinen Gottesdienst gemacht, ne?
Genau.
Weil es gab schön von vielen Organisationen, die da ja ihre Informationsveranstaltungen verbreiten, also zum Beispiel auch irgendwie so bibeltreue Christen oder sowas, die haben uns dann eine Bibel, zumindest ein Neues Testament gegeben, ne?
Und richtig,
das haben wir gedacht, machen wir doch mal einen kleinen Gottesdienst, ne? Da haben wir, also du warst das Kamerakind, ne? Und ich bin als Pfarrer, ich habe mir mein Hemd irgendwie so falsch rum angezogen, habe hier so ein Bäffchen vorne hatte und noch einen Hut aufgesetzt. Und dann sind wir so ein bisschen durch die Gegend gezogen und haben versucht, die Menschen zu bekehren, ne? Die da auch wirklich wie Sodom und Gomorra, ne? Also ja, nicht so viel Sodom, aber ziemlich viel Gomorra, da hausten, ne? Und wir haben gedacht, nee, so geht das nicht weiter hier, das ist dem Herrn ein Dorn im Auge. Und dann haben wir schön aus irgendeinem Römerbrief vorgelesen, wo genau sowas hier, ne? Solche schönen Passagen, ich glaube, die verlinken wir auch nochmal, ne? Und sie feierten Gelage schon am Tage, ne? Und aber nehmt euch nicht ein Beispiel an dem Hund, benehmt euch wieder Hunde, der Hund, der kehrt zu seinem Erbrochenen zurück und solche Sachen.
Den hatte ich jetzt auch im Kopf.
Ja.
Daran also wollte ich euch teilhaben lassen, liebe Freunde. Denn sonst ist die Geschichte unserer Festivals nicht zu Ende erzählt, wenn das nicht hätte erwähnt worden.
Nein, das ist auch wirklich schön, weil da machen die Leute einfach mit und man hat Spaß und ist einfach total spontan. Dann am Ende sind wir noch zu jemandem gekommen, der einfach da schreibt mit der Gitarre und haben mit dem mal gut Danke für diesen guten Morgen oder sowas gesungen. Ne? Ja,
richtig. Um die Ökumene rund zu machen.
Ja, genau. Das war eine sehr ökumenische Veranstaltung. Ja. Das war noch nicht mal Frohen Leichnam.
Ja, und ich frage mich, was ist eigentlich heutzutage los? Da müssen wir wahrscheinlich Birgit und Thomas mal fragen, was sie da so erlebt haben auf dem Festivalgelände, beziehungsweise auf dem Campinggelände, wenn wir da mal rüber flanieren. Was sie aber wissen, ist, wie das Line-Up dieses Jahr aussieht.
Genau, vergleichen wir das mal ein bisschen. Und es ist schon kurios, ne, was sich da getan hat. Ne? Es ist nicht mehr, das haben wir schon gesagt, es ist nicht mehr das traditionelle Indie-Festival. Es ist ein bunter Haufen, es ist eine fast schon eine Love Parade an verschiedenen, ja, also ich glaube, es ist einfach eine große, große Feier. Feier für viele.
Ist so,
ja. Geh doch vielleicht mal durch. Was haben wir denn für Highlights hier im Festival?
Haben wir das sortiert? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das irgendwie, wonach irgendwann so was sortiert ist. Genau, ich habe mir die Setlist FM Liste mal rausgeschnappt, glaube ich. Ich glaube, die haben viele Links, die auch auf diese Setlist dann packen, die natürlich noch leer sind, weil noch niemand weiß, was wirklich diese Künstler jetzt in den nächsten Tagen spielen werden.
Ja, gut, ich habe mir jetzt hier mal beim Hurricane mal selbst auf der Seite angeschaut und da sind es ja noch an Tagen und Timetable die Uhrzeiten und es wird natürlich, je später der Abend, desto populärer und größer, ja, die Bands, die da spielen, und bekannter halt auch einfach, ne?
Genau. Also was unsere auch Favorites angeht, haben wir unten ja in unserem Workflow hier nochmal Listen. Mhm. Du hast also, eine gemacht. Ich habe auch eine gemacht.
Die werden wir Überschneidung. Was würden wir dieses Jahr denn sehen wollen, wenn wir da wären, ja.
Genau. Aber erstmal gucken, was ist eigentlich so da, ne? Und das rattern wir mal kurz runter, so, keine Ahnung, in welchen Stil. Ich sag mal 5 Stück. Also zum Beispiel sind dabei Kate Nash, Olli Schulz, Thirs, Girl in Red und Hot Water Music.
Ja, genau, das wäre morgen, von heute aus gesehen, also am Freitag der Fall. Donnerstag, so, da spielen, glaube ich, nur ein paar so DJs, so, ne? So Warm-Up-Partys, sowas. Ah. Ne? Das ist dann schon am Donnerstag auch ein bisschen so zum Einstieg.
Die scheinen nach Datum sortiert zu sein, weil die nächsten von wegen Lisbeth, Biffy Clyro, Rise Against, Annemal Kantereit und Alligator sind, glaube ich, auch alle am Freitag.
Ja, genau. Ne? Alligator ist so der letzte Act zwischen 12 und 1 Uhr.
Ja, sehr spät jedenfalls. Ja.
Kurios, also beziehungsweise etwas, was wir vor 20 Jahren nicht hatten. Das fängt nämlich an am Sonntag. Der erste Act, in Anführungszeichen, ist gar kein Musik-Act, sondern da geht es politisch und umweltbewusst los, nämlich mit einem Vortrag von Luisa Neubauer.
Moment, auf der Bühne?
Ja, auf der Wild Coast Stage.
Ah, Wild Coast Stage, das ist ja keine klassische Stage, glaube ich.
Nee, ich glaube, es gibt die Forest Stage, die Mountain Stage, das sind genau. Die großen Wild Forest Coast Stage River, und die River Stage.
Ja, genau. Genau, weil ich habe mir herausgesucht, ich werde mir den Livestream ja anschauen und der ist nur von der River und von der Forest.
Ja, genau. Ja. Das andere ist wahrscheinlich irgendwo das DJ-Zelt oder irgendwie so ein kleiner, weiß ich nicht, Wagen oder so. Aber
der vierte Bühne, meinetwegen, ja. Gut.
Das wissen wir nicht, weil wir nicht vor Ort sind, können wir nicht sagen. Ne?
Nee.
So, aber dazu gleich nochmal, damit wir es ein bisschen einordnen. Was ist das eigentlich, wenn auf so einem Festival? Was spricht dafür oder dagegen? Oder wie kann man das einordnen, dass da das Ganze auch so ein bisschen politisch benutzt wird? Ne? Und dann haben wir viele Namen, die ich nicht kenne. Das ist vielleicht auch sowas, wo man so tagsüber über das Festival geht und sich mal ein bisschen was Neues anhört, ne? Um sich ein bisschen den eigenen Horizont zu erweitern. Aber dann hätten wir zum Beispiel Jimmy Eat World.
Vergiss auf Blond Deftones. Nicht, aber da kann ich dir auch gleich was zu erzählen.
Bitte wer?
Blond.
Blond, ach ja, habe ich nicht gesehen, ja.
Und Wet Legs. Heißen die?
Blond, habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ich glaube bei Böhmermann, kann das sein?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, die Dame mit dem Potschnitt kommt mir bekannt vor.
Gut.
Ja. Und die haben auch so Musik mit E im Text. Also mit
genau, ich habe das letzte Woche mal thematisiert. FSK 16.
Ah ja. stimmt. Die sind auch ziemlich punkig, ne?
Ja.
Dann, die Antilopengang spielt auf.
Oh ja. Danger Dan, der jetzt noch Daniel genannt werden möchte, ist da.
Wie möchte er genannt werden?
Daniel. So heißt er, bürgerlich.
Ja, gut.
Ist halt 40
und
jetzt,
die ne? Prodigy sind auch da, ne? Mm. Und die Wombats.
Oh, die Wombats.
Und Apache 207.
Eieiei.
Und noch irgendwie 01099, das sind irgendwie so Atzen.
Verrückt.
Ja. Dann geht's, der Ausklang am Sonntag, da sind auch wieder ganz viele, ganz, ganz, ganz viele Bands. Lucy Dacus zum Beispiel, ne? Die kennen wir von Boy Genius.
Ja, die habe ich mal erstmal drüber scrollen übersehen, aber es könnte an hier Setlist FM liegen, das ist doch frisch. Ja, Lucy Dacus, die Partnerin von
der anderen von Boy Genius.
Die nicht
Phoebe Bridgers ist.
Phoebe Bridgers heißt.
Ja. Ja, genau. Die andere, wie heißt sie? Wir kommen nicht
Julian.
Drauf. Ja, Baker.
Baker, genau. Mhm. Danke.
So.
Mann.
Ja, dann Tom O'Dell, den kennt man doch auch, ne? Hat der nicht, ist das hier nicht Another Love? Ist das dieser schnulzende Typ? Und, Nina Chuba.
Richtig, da waren wir heute schon bei der Plattenfirma, ja.
Und ganz kurios, Jan Böhmermann und das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld, also auch kein klassischer Act für ein Hurricane Festival.
Richtig, Jan Böhmermann ist zum ersten Mal auf einem Festival.
Ja. Und gab es, glaube ich, auch im Vorfeld Kritik aus der Szene, also der Festival-Szene, ja.
Und Olli Schulz ist ja auch auf dem Festival, aber die treffen sich nie, kurioserweise, obwohl sie ja jede Woche einen Podcast machen, aber die sind immer ab, also Olli Schulz ist Freitag auf dem Hurricane und am Sonntag auf dem Southside und andersrum bei Jan Böhmermann.
Ja, und dann natürlich der große Headliner Green Day.
Ja, erzähl ich gleich noch was zu. Okay. Das Ganze hat aber einen Preis.
Ja, also einen ziemlich hohen Preis, ne?
Mein Lieber, kannst du dich noch erinnern, was wir damals bezahlt haben?
Es müssen, glaube ich, sogar knapp unter 100 Euro gewesen sein, oder? Boah. 90 Euro oder sowas?
Es kann sein. Also aus heutiger Sicht, 90 Euro zahlst du für einen Abend für ein Konzert schon sehr schnell. Ne? Aber,
richtig, richtig.
Aber und damals,
wenn es dabei 90 Euro bleibt, dann ja, ein bisschen froh, ja.
Also ich würde sagen, 90 kann sein, maximal 120. Maximal.
Ja, aber ich glaube, es ist noch sehr, sehr viel vorgekommen, glaube ich. 120 Euro schon für so ein Konzert.
Tja.
Also ich nehme an, es war unter 100 Euro kurz, knapp. 96 Mark. Mark.
Ja, passt
das
ja.
Das sind ja 200 Mark.
Genau. Wie gesagt, das Ganze kann man als Livestream sehen, also kostenlos. Hm. Ne? Wahrscheinlich wird es da Werbung geben und zwischendurch Interviews mit irgendwelchen Leuten. Das ist bei der Telekom zu sehen, also magentamusic.de findet ihr das. Kann man, glaube ich, auch ganz ohne Account sehen, glaube ich.
Hm.
Ne? Also da bleibt ein das blöde Gebabbel von der Bild-Zeitung wie vor 2 Wochen beim Rock am Ring erspart. Aber wer weiß, wie lange noch, denn Kommerzialisierung ist so ein Thema.
Ja.
Ne? Mann.
Also wir hatten das damals ja auch schon, ne, mit diesem Jägermeister-Hochsitz und sowas. Ne? Also da.
Die Jägermeister-Hüte, die verteilt wurden oder keine Ahnung. Was war das noch alles für ein Zeus, was da...
Ach ja, wir haben da irgendwie auch Rucksäcke mit Werbematerial abgestaubt.
Richtig, und die habe ich heute noch. Die funktionieren zum Einkaufen immer noch wundervoll.
Ne? Also diese flachen Rucksäcke mit diesem Klettverschluss.
Genau, ne? Genau. Und wo es dann so ein Schild gab, das natürlich dann nicht mehr dabei war, wo man selbst quasi bei der Rucksackfirma sich einen Account machen konnte, um quasi so zu netzwerken, ohne seine E-Mail-Adresse oder sowas anderes Privates angeben zu müssen. Ne? Also, ja, Lockstoff hießen die Taschen, glaube ich.
Ja, jetzt wo du sagst, genau.
Genau, Lock mit G, nicht mit Lock wie Locken, sondern Lockstoff. Ja. War gutes Zeug. Und es war natürlich eine Visions drin und so weiter und viel Werbung, logisch.
Ja.
Ja.
Aber, ja, gut, ne?
Und der Festivalplaner. Wir müssen über den Festivalplaner reden, Mitch. Es gab früher 2 Magazine, die kostenlos oder für einen kleinen Preis, sogar mit DVD, die eine im Handel war oder bei irgendwelchen Magazinen mitgegeben wurde und alle, also großen Festivals, waren mit Lineups tatsächlich verzeichnet. Ne? Und man konnte dann hinten im Index gucken, wo spielt denn dieses Jahr Biffy Clyro? Oh, Rock am Ring und Hurricane und Southside.
Na gut, ich meine, es gab natürlich schon Internet, ne? Also,
es gab Internet, aber wir hatten noch alle noch, na, das war so am Anfang
der DSL-Zeit. Man war noch sehr analog geprägt, ne?
Ja, man war noch sehr papiergeprägt und Papier ist ja auch, naja. War eine andere Zeit, müsst ihr euch vorstellen. Ich glaube, festivalplaner.de, die Webseite gibt es, glaube ich, immer noch. Ja. Genau. So. Und jetzt?
Also, man hatte ja auch keine Smartphones, ne? Das, was man damals
Nein. Wir konnten telefonieren mobil.
Ja, eben.
Deswegen heißt das immer noch Mobiltelefon.
Wir können SMS und MMS schicken, aber die waren sehr teuer.
Oh ja.
Außerdem hat man sowieso keinen Empfang da gehabt auf dem Gelände.
Empfang war schwer. Also wenn man wir waren beide keine Telekom-Kunden und ich glaube, die waren die einzigen, die dann groß genug einen Mast aufgestellt haben, wenn überhaupt. Das war aber hier bei Großveranstaltung vor fünf Jahren in der Lanxess Arena immer noch auch so. Deswegen bin ich dann irgendwann auf ein D1-Netz gewechselt, weil mir das auf die Eier ging. Wenn da 10.000 Leute in einer Halle sind, kann keiner mehr Netz. Ja, das war Quatsch. Ja.
Aber kurz nochmal zum Line-Up, aber wir haben gerade schon gemerkt, das, was es, also man kann jetzt überhaupt nicht sagen, so das Festival oder das Festival-Line-Up war damals besser, war früher, also für heute, dann, ne, kommen wir gleich noch dazu, war für uns auch noch was dabei und vieles, was man auch aus Interesse einfach mal angucken würde, wahrscheinlich, ne, von den Sachen, wo ich jetzt sage, ja, eher ein jüngeres Publikum ansprechen, aber es ist, wie wir gerade auch schon gemutmaßt haben, gar nicht mehr möglich, so ein ganzes Indie-Festival in dieser Größe auf die Beine zu stellen, weil zu dieser Zeit, da war halt Indie eben das, ja, das große Ding. Komisch, gar nicht, das ist eigentlich gar nicht was Indie eigentlich ausmacht, ne, aber da gab es genug Bands, die auch wirklich, ja, also gut, die Ärzte, Oasis und sowas, das ist ja eigentlich auch nicht mehr Indie in dem Sinne, aber Punk und ja, Britpop, das ist schon etwas, wo vielleicht Leute gesagt haben, das höre ich, aber das ist nicht Mainstream, ne?
Genau. Und hier sind dies ja auch einige Bands dabei, die würde ich sagen, die würden bei anderen Festivals wie Rock am Ring schwer haben, ne? Also eine Band wie Blond oder Wet Leg oder ich glaube, die Wombats schon, schon die Kante, ne, ob das gerade noch so hinhaut, ob das das richtig. Die Antilopen-Gang, vielleicht.
Hip-Hop ist ja auf dem Rock am Ring auch immer sehr gefragt.
Richtig. Jan Böhmermann würde ihn mit Kusshand nehmen, aber ich glaube, er wird es nicht machen. Und ansonsten ist es schon, es hat sich auch angeglichen. Also es gab auch so Effekte in den letzten Jahren, wie ich sie beobachtet habe, beim Gucken von Livestreams, dass das Line-Up von einem Jahr vom Hurricane im nächsten Jahr bei Rock am Ring ist. Zur Hälfte.
Ja, gut.
Bei Muse zum Beispiel war das oft so, dass die...
Die großen Headliner, also bei Muse, Foo Fighters oder sowas, die sind kompatibel für beide oder Ärzte. Ne?
Genau.
Nur die sowas wie die Toten Hosen. Ich glaube, das wäre dann eher nicht für das Hurricane South, kann ich mir, glaube ich, nicht so vorstellen.
Ich damals auf dem Bizarre nur gesehen, 2001. Ja. Und das war mein einziges Crowdsurfing, wo ich wirklich aus der Menge raus wollte. Bei 10 kleine Jägermeister habe ich mich aus der hintersten Reihe nach vorne ganz durchreichen lassen. Beim ersten Mal abgestürzt, das zweite Mal nochmal hochheben lassen, kam bis zu Campino und er sang mir ins Gesicht 10 kleine Jägermeister. Und Nina wartete im Auto auf mich. Damit wir nach Hause fahren können. Ja. Das war cool.
Witzig. Naja, aber kann man schon sagen, immer noch sagen, dass es irgendwie etwas, so ein bisschen das intellektuellere Festival, weil klar, damals mit Visions und so weiter, es ist ja schon so, ne? Das,
ja, wo es ist nischiger. Ist auch, es ist auf jeden Fall nischiger und nerdiger. Ja, ja, das schon. Und auch ein Festival, was sich mehr traut und auch zum Glück kleiner ist. Ne? Also das Rock am Ring hat auch dieses Problem dieser 100.000er-Marke. Das macht was aus, ob da jetzt 40, 60, 80 oder 100 oder mehr tausend Leute hinkommen.
Ne? Ja, klar, das ist natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre vor den Bühnen, wo man halt ganze, viel längere Strecken hat und zwischen Leinwände und sowas braucht, ne? Oder
Bildschirme. Ich bin gespannt, wie sie es auf den Hurricane machen. Ich habe es jetzt auf dem Rock am Ring vor 2 Wochen gesehen. Da war so im Abstand von so 2 Wellenbrecher dazwischen immer so 2 große Säulen, die in alle 4 Richtungen Leinwände hatten.
Okay.
Also, dass du auch hinten noch sehr viel miterlebt hast.
Wie der Würfel im Stadion.
Genau, und das 3-mal. Und was ja heute auch ist, hinter den Künstler, ein bisschen geschwungen, eine komplette LED-Wand.
Komplett LED, genau.
Komplett.
Ja. Ne? Nicht irgendwie
rechts
LED.
Und links so Fernseher, die, wenn Sturm kommt, abstürzen könnte und alles ist kaputt.
Ja.
So, sondern das ist jetzt ein ganz anderes Kaliber, womit man heute feuert. Ne?
Ja, das ist schon wie beim ESC. So.
Ja, stimmt, genau. Der ESC zeigt ja, was möglich ist.
Ne? Wir das so, genau. Die Benchmark.
Ja, das ist die Benchmark.
Ja.
Ja,
also wir halten fest, es ist diverser, das Festival, es ist viel mehr, was, also die Promotion der Musiker spielt sich heute anders statt, ne, es ist nicht über Plattenkäufe oder über Visions und so, es ist ja viel über Streaming und TikTok und andere Social Media Plattformen, ne, wo ja Selfmade Stars immer mehr, die Bühne.
Ja klar, Insta betreten, und TikTok bestimmen das Feld, auf jeden Fall. Das ist leider so.
Und es ist jünger geworden. Also ich meine, sage ich jetzt aus der Distanz, wir waren ja damals auch schon ein bisschen älter. Aber ich glaube, gut, ich meine, es ist immer noch der gleiche Jugendschutz besteht immer noch. Man kann wahrscheinlich immer noch nicht mit 14 dahin fahren, mit 16 brauchst du eine Erlaubnis. Und man darf sich auch keine Tattoos stechen mit 16, ne? Obwohl man das auf dem Festival ja, glaube ich, auch machen kann, ne? Was man alles oder machen kann. Ne?
Klar, Piercing, Tattoos, was nicht alles, ja.
Ja, aber große Kenntnis. Also, ich denke mal, ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass da irgendwie Studenten, so, also damals aus unserer Zeit, so, oder Menschen, die so Mitte 20 waren, die mit im Brustton der Überzeugung sagen, so, ich finde Apache 207 geil. Nicht die zum Indie, zum Hurricane gehen.
Also, ja, oder STP.
Der mag ja so eine gewisse Selbstironie an den Tag legen, aber ich glaube, der wird auch von vielen gar nicht so gesehen. Und also für mich ist das irgendwie so ein bisschen so diese eher polligere Schiene, Entschuldigung.
Ja, ich entschuldige dein Französisch, alles gut. Aber ich meine auch SDP, ich habe die mal gehört und die singen so Sachen wie Schön kaputt und Die Nacht von Freitag auf Montag, Deine Freundin, Viva la Dila, Viva la Dila. Und Mama hat gesagt... Und Scheiße baut sich nicht von allein. Das klingt eigentlich, wenn ich das so vorlese, schon sehr ironisch. Aber ich glaube, der Sound von denen, war nicht meins.
Ja, ich habe auch gesagt, da sind so einige Bands, die ich da jetzt beim Durchhören, ne, ich glaube, diese 010-99er waren auch dabei, die so, ich denke, wie eine Version von Deichkind ohne Ironie klingen.
Ja. Wir gehen wieder zum Deichkind-Mensch, ne?
Ja, das Deichkind hat uns wieder. Yes. Ja, ja. Auch da, und dann in dem, also wir müssen wirklich mal eine Folge dem Deichkind widmen.
Ja, das machen wir. Wenn wir das im Juli noch hinkriegen vor dem Konzert, schauen wir mal.
Erst kommt Sparks, dann kommt Deichkind. Dann haben wir wieder sehr viel Popkultur hier am
Wahnsinn.
Start.
Wahnsinn. Ja, so. Mehr Popkultur als hier Politik.
Ja, ist alles gut. Ah ja, gut. Kommen wir vielleicht nochmal kurz zu der Politik. Also was ist jetzt mit Luisa Neubauer, wenn man am Samstagmorgen aufwacht?
Mit dem Elefant im Raum.
Wer da schon wach ist und dann zu Luisa Neubauer geht. Da habe ich doch hier gerade irgendwas gepostet. Wo haben wir es denn hier? Vergleich des Lineups.
Unter der Kommerzialisierung. Da ist ein Strukturvorschlag.
Ach so, hier, ne, auch von Lisa Neubauer ist ein spannendes Beispiel dafür, wie das Hurricane heute viel mehr als nur ein Musikfestival ist. Ne? Ja. Also während das Festival in den frühen 2000ern vor allem durch seine Musik- und Subkulturelemente geprägt war, zeigt die Einladung von Neubauer, Deutschlands bekanntester Klimaaktivistin, wie sich das Festival zu einem Ort gesellschaftlicher Debatte und kultureller Vielfalt entwickelt hat. Also, was kann man sagen? Positiv dazu. Insgesamt eine thematische Erweiterung. Luisa Neubauer bringt politische und gesellschaftliche Themen auf ein Festival, das traditionell vor allem durch Musik und Unterhaltung geprägt war. Das bietet dem Publikum eine Möglichkeit zur Reflexion jenseits der Bühne. Interaktive Formate, Mischung aus Lesepassagen, interaktiven Dialogen und multimedialer Gestaltung schafft eine neue Festivalerfahrung, die nicht nur konsumiert, sondern mitgestaltet wird. Ja, sie liest, glaube ich, auch so ein bisschen aus wahrscheinlich einem Buch, was sie gerade, ja, ich meine, wahrscheinlich auch ein bisschen Promo, ne?
Ja, ja, gut. Es ist eine Mischung aus Promo und Unterhaltung. Und also sie schafft es ja auch tatsächlich sehr pointiert und mit Humor ihren Standpunkt, der wohl bekannt ist, zu vermitteln. Ne?
Ja.
Und vor allem auch die Verfehlung der anderen auf die Schippe zu nehmen.
Da fragt man natürlich auch direkt, wie nachhaltig ist dieses Festival?
Ja, also. Mensch, ich frage dich mal, ich meine, solche Formate auf Festivals, ist das wirklich, also für dich eine Bereicherung? Also ich weiß ja nicht, also man will doch manchmal auch nur hinfahren, Dosen stechen, Popmusik hören und abschalten, ne? Also ich meine, so ein ärmster Auftritt, das kann auch schon mal ganz schön nach hinten losgehen und anecken.
Ja, ich sag mal so, er ist ja nicht von ungefähr ziemlich früh an einem Samstagmorgen gesetzt.
Da und, schlafen die Penner noch.
Da schlafen alle noch. Wer möchte, kann da hingehen, es wird keinen stören. Das stimmt. Ist wahrscheinlich auch auf der etwas kleineren Bühne. Da muss man schon hingehen, wenn man es will.
Richtig.
Und ich finde das eigentlich gar nicht mal schlecht. Also eigentlich, man kennt das ja zum Beispiel auch von so... Ich weiß nicht, Bochum Total oder so, Stadtfesten oder sowas, wo es halt ganz bunt ist, ne? Wo halt ganz, ganz unterschiedliche, vielleicht auch auf Festivals mal, ja, dass es nicht nur Musikacts gibt, sondern auch mal vielleicht etwas wie Theater oder Comedy. Zum Beispiel auf dem Wacken ist da auch nicht viel, aber hier und da mal ein Comedian oder sowas, ne? Hier der Dings, Bühne Challenge ist auch schon mal ausgetreten, oder?
Ja, ja, sowas passiert. Auch bei sogar IT-Konferenzen passiert das mittlerweile. Solche Leute,
ja, gut, da werden
wie Abdel Karim gerufen werden, dass sie mal ein bisschen für Heiterkeit sorgen. Oder es gab mal so ein Festival vor ein paar Jahren, so 10 Jahre ist es her, da gab es auch so Bands wie Wir sind Helden und auch andere so, die auch die relativ hippe, aber auch diverse Bands und auch so Nachhaltigkeitsbands und so, was immer das sein soll. Ich beschreibe nur, dass da so ein anderes Art von Setting gemacht wurde und dann gab es daneben natürlich auch Lesungen. Und das Ganze soll für Familien sein, also auch Kinderbespaßung, ein Kinderdorf oder auch für die Eltern am Morgen eine Yoga-Session mit professioneller Yoga-Lehrerin. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, ne? Und wer sich für sowas entscheidet, für so ein Festival, der weiß natürlich, was er kauft.
Ja, ja, eben, genau. Ja? Also das ist dann...
Und man muss nicht jeden Scheiß mitmachen. Das Angebot ist so riesig. Man kann gar nicht jede Band sehen, weil die teilweise sich ja überschneiden, diese Bands.
Ja, und man kriegt das ja, irgendwann muss man mal schlafen, erst Pipi machen. Ne?
Richtig, und man den Grill anwerfen, ne? Damit die
Tofu-Wurst
gegrillt wird. Mhm. Ja, ja. Und die gut aber aufgeschnittene Zucchini, ne, die mariniert wurde.
Aber eine Überlegung, oder These, die ich auch hatte, so als ich mich ja mit dem Line-Up beschäftigt habe, ist so die sich gewandelte Medienkultur, Popkultur und gerade soziale Medien und die voranschreitende Individualisierung. Also ich meine, natürlich sind wir alle Individuen.
Ich nicht.
Also du nicht, klar. Aber die meisten anderen sind Individuen und finden das auch gut, wenn sie ihren eigenen Geschmack sozusagen auch bedient bekommen oder sich selber was aussuchen können. Es ist ja durch die sozialen Medien, durch die Algorithmen, durch Spotify, durch in ihr Kopfhörer, ne, also fortschreitend so geworden, dass man Popmusik und was auch immer, was man konsumiert über soziale und digitale Medien höchst individuell macht. Statt weniger kollektiv, mehr individuell. Also, dass man überhaupt noch zusammen zu einem Konzert geht, wo alle in die gleiche Richtung gucken und quasi wir sind eine Masse mit einer Begeisterung für diese eine Band da vorne oder diesen einen Act. Ne? Also, können wir jetzt mal gucken, ob noch viele Bands dabei sind. Es sind schon noch viele Bands, aber nicht so viele Bands in dem Sinne wie früher. Ne? Dass das gar nicht mehr so da ist, beziehungsweise andersrum auch viel, viel mehr beachtet werden muss, was denn so die Individualisten brauchen. Deswegen auch ein viel individuelleres Angebot für jeden, was dabei ist. Ne? Oder sehe ich das falsch?
Nee, stimmt total. Also da gehe ich voll d'accord, wie man so sagt. Da hast du einen Punkt.
Ja, Markus, ja. Wir sind ja ein intelligenter junger Mann. Da haben Sie einen Punkt, ja.
Gott, Gott. Lass uns hier mal eine Schleife drum machen, indem wir nochmal kurz erwähnen, welche Bands wir uns anschauen würden, wenn wir hinfahren, beziehungsweise andersrum. Ich würde es mal sogar noch sagen, welche Bands ich mir morgen im Livestream wahrscheinlich angucken werde.
Ja, stimmt. Da könnte ich mich ja dann sozusagen auch dran ergötzen.
Genau. Und einige Sachen, die du aufgeschrieben hast, lieber Markus, die waren leider nicht auf der Magenta-Seite. Und da bin ich jetzt schon traurig. Aber das habe ich dann in Klammern geschrieben. Das würde ich mir angucken. Aber ne, da kommt das Würde. Aber ich gucke mir morgen die an, die nicht in Klammern sind. Und da fange ich mal mit dem Freitag an. Und
bitte, bitte.
Am frühen Nachmittag kommt die großartige Kate Nash.
Ja, die habe ich auch erst übersehen, aber ich glaube, die wäre doch wirklich witzig einfach zu sehen. Ne? Ja.
Absolut. Ich meine, sie war das große Vorbild von unserer ESC-Gewinnerin Lena. Damals.
Hört man auch an Lenas damals noch benutzten Fake-Cockney-Akzent.
Genau, ihren Duktus. Und sie hat auch zwei Songs, glaube ich, bei diesem Vorentscheid auch von Kate Nash gecovert und so. Und Kate Nash wurde mal auf einem Festival darauf angesprochen, in Deutschland, ob sie Lena kennen würde. Und sie hat ganz trocken geantwortet, nein, wer ist das? Ja, danach kommt Olli Schulz mit Band. Auch schon erwähnt, ich liebe Olli Schulz, habe den schon oft live gesehen, auch hier in Köln, super. Und was ich noch nicht live gesehen habe, habe ich vor kurzem erst entdeckt, ist Girl in Red. Eine junge Künstlerin, die ganz alleine traurige Musik macht. Und habe ich mir in letzter Zeit ein bisschen reingezogen und ich bin gespannt, wie sie es morgen auf die Bühne bringt. Das gucke ich mal an. Aber leider muss ich auf den Biffy verzichten, den Biffy Clyro. Aber den habe ich ja vor zwei Wochen schon bei Rock am Ring gesehen. Das war aber das Geilste, was ich vor zwei Wochen bei Rock am Ring gesehen habe,
im Livestream. Okay, Biffy Clyro,
Biffy Clyro. Wie sieht dein Freitag aus, wenn du da wärst?
Ja, dann würde ich auch mit Olli Schulz anfangen. Rise Against, was mit Rise Against? Hast du etwas against Rise Against?
Die sind nicht auf meinem Radar. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gegen Rise Against. Manchmal würde ich mal reinhören, aber irgendwie bleiben die nicht hängen.
Ja, ich glaube, die machen Spaß. Also das ist einfach was für live, für draußen, für was man bei gutem Wetter so zum Abfeiern mal sehr schön hören kann. Dann habe ich Kate Nash natürlich auch geschrieben, weil die muss man bei der Gelegenheit einfach mitnehmen. Die hat ja so ein aktuelles Album irgendwie mit neun Songs oder 9 Symphonies oder irgendwas.
Also das ist da schon mal reingehört. 2 Jahre alt, glaube ich.
Ja, das stand nicht bei ihrer Künstlerbeschreibung, glaube ich, als Neuestes. Ne?
Ja,
also hatte sie jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber hab gedacht, haben wir mal rein. Und lustig, muss man anhören, den Anfang vom ersten Song. Hast du ihn mal reingehört? Millions of Heartbeats heißt der.
Ja, ja.
Ich kenne das, ich weiß genau, welche Melodie da drauf gesungen wird, aber es ist nicht ihre, es ist ein anderer Sänger.
Ich komme da leider nicht ganz hinter. Ich habe heute noch mal ein bisschen gerätselt. Also es gibt ja so zwei, drei Piano-Songs von T.S. Ullmann.
So. Ja, aber ist eher eine gezupfte E-Gitarre bei ihm. Also es sind eher die Akkorde, ne? Die Akkordfolge, die mich da total gedacht habe, jetzt diese Stimme ein, ne? Diese Melodie. Und hattest du da...
Was, Zugvögel?
Nee. Was vom letzten Album.
Ah, Mist. Dann weiß ich es leider nicht.
Es ist Dings.
Danke für die Angst.
Ich bin doch nur der Fahrer, der die Frauen vom Hip-Hop-Trainer
hat. Ja, das hat er hier im Tanztheater, Tanzbrunnen-Theater auch gespielt. Ja, bei der Lesung.
Grandioser Song.
Das ist wirklich toll. Und ich mag T.S. Ullmann. Ich habe auch gerade wieder bei Grand Hotel von Cleef was bestellt und da sind 2 Sachen von ihnen dabei. Ja, herrlich.
Ja, dann habe ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, Hot Water Music ein bisschen für mich entdeckt und habe da auch festgestellt, dass da ein ein wollte ich mir grandios sagen, ne? Mhm. Man würde auf Englisch immer sagen, ein Mean Bass gespielt wird. Also das ist allein schon wegen der Bassläufe sehr, sehr interessant. Und ja, Biffy Clyro würde ich natürlich auch reinziehen, obwohl ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so, habe ich auch nie so den Zugang gefunden wie du jetzt zu
Biffy Clyro. Dieser schottische Akzent, ich bin, I love it. Und er hat auch vor 2 Wochen sehr viele deutsche Ansagen gemacht, das hat er damals noch nicht gemacht, er hat gelernt.
Mhm. Ja. Ja, und zum Absacken würde ich mir aus der Distanz aber dann auch Alligator vielleicht noch geben, mal gucken.
Ja, verstehe. Ja, am Samstag geht's dann für mich am Nachmittag los mit Blond, also dieser frechen österreichischen Band, rein, ich glaube sogar rein weiblichen Band.
Ich glaube auch, ja.
Und die wirklich sehr, sehr freche Lieder singen und auch, Lieder, wo ich würde sagen würde, endlich singt's mal eine. wie sich Frauen, die sich für eine Disco mit 16 schick machen, dann fühlen, wenn sie von einem 25-jährigen tätowierten Dude angemacht werden, der ihr erklärt, dass sie was ganz Besonderes sei und alle anderen seien noch so kindisch in ihrem Alter. Ne, sie sei schon so reif und ob sie nicht Interesse hat, ja.
Ja, da wissen wir doch, woher der Hase weht.
Ja, genau, da weiß man, wo der Hase geht, aber auch dann dieses selbstbestimmte, warum nicht? Ne, dieses einfach dieses, ich darf das jetzt selbst entscheiden, ne, und ich mache jetzt das, was ich möchte, ne? Auch wenn der Push-Up-BH kneift. Ne? Also das kann ich wirklich empfehlen, nur ist vielleicht noch nicht für die ganz kleinen Töchter geeignet. Aber irgendwann würde ich sagen, das sind gute Vorbilder und gute Fragen und gute Gedanken, die da von sich gegeben werden. Mhm. Und dann kommen alte Männer, die ich damals schon gesehen habe.
Die vor 20 Jahren schon da waren, dann sind sie jetzt alte Männer, genau.
Die ich schon 2001 gesehen habe, die 2001 ihr bestes Album rausgebracht haben und die einfach immer noch da sind. Jimmy Eat World, ne? Also The Middle kennt jeder und die anderen Hits, die da drauf sind. Bleed American heißt das Album, was am im August oder so rausgekommen ist. Ich habe es dann im September gekauft und danach musste es in Amerika in Jimmy Eat World umbenannt werden nach dem 11. September, weil es einfach pietätlos gewesen wäre, ein Album namens Bleed American in den Charts zu haben. Genau, und aber es ist wirklich grandios. Es ist heute noch hörenswert und wirklich einer meiner Lieblingsalben aus der Zeit. Mhm. Und dann geht's natürlich weiter mit The Wombats. Ja, auch alles auch live im Stream. Ja. Leider nicht im Stream, ist die Antilopen Gang. Mhm. Ja, aber vorher dance ich noch zu Joy Division, ne? Mit
The Wombats. Ja. Und Celebrate the Irony, ne?
Genau.
Ja, ich habe am Samstag ähnliches Programm. Ne? Blond hatte ich nicht auf dem Schirm, würde ich dann vielleicht mit dir mitkommen.
Genau, so ist das bei uns immer.
Ja. Dann Jimmy Eat World auf jeden Fall. Und dann habe ich auch noch den Zartmann.
Wer ist das?
Das ist auch so ein junger Wilder, der war letztens auch bei Böhmermann. Hab den Song auch häufiger schon auf 1 Live gehört. Der so ein bisschen so diese, was jetzt auch sehr ähnlich ist, so eine leicht vernuschelte Stimme hat. Ne? Der aber richtig Alarm macht und den fand ich total interessant. Also auch mal irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen was anderes. rein textlich, rein gesanglich. Und das hat eine sehr, sehr catchy Melodie, aber das Ganze... Ja, also man hat das Gefühl, da sind Elemente dabei, die mischt da so ein bisschen mal was Neues zusammen. So, ne? Den würde ich mir dann mal angucken, ob er da auch hält, was er verspricht.
Ja, krass, der Top 10 Songs, die auf Spotify gestreamt werden, haben wir alle auch ein Video auf Spotify. Also das ist schon sehr...
Sag mal kurz die Songs, dann ist glaube ich derjenige dabei, den ich meine.
Tau mich auf.
Ja, ich glaube, das ist er. Ja. Wie du, mehr kenne ich auch nicht von ihm. Aber ich muss
wie mal du manchmal reinhören. Fehlst und wunderschön. Das sind alles so Songs, die mehr als, Tau mich auf wurde fast 100 Millionen Mal gestreamt.
Ja, das ist der, den von 1 Live kennen und das war eine richtig tolle Performance dabei bei Böhmermann.
Also, die gibt's natürlich auch noch. Habe ich gesehen, ganz sicher, aber. Ja. Ich bin ja Böhmermann Ultra, ne? Ich habe auch hier die Live-Show letzten Freitag noch gesehen, die gezeigt wurde, ist auch richtig gut, die halbe Stunde.
Ah ja, war das die mit.
Air Live Kraftklub, in Stuttgart? Oder? Nein, eine Woche später.
Ach so, also dann habe ich es nicht gesehen.
Ja, siehst du, ziehst du rein.
Dann hatte ich noch, wo bin ich? Ach so, die Wombats, klar, und die Antilopen Gang, ja, schön, Hip-Hop und Punk, die hatten jetzt ja ein Hip-Hop und, also ein Doppelalbum, eins Hip-Hop, eins Punk, ne? Und ja, also The Prodigy möchte ich zumindest auch mal hingehen.
Ist, glaube ich, auch im Stream, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das ist spät wieder.
Ja, das ist wieder so nach 12. Ne?
Ja. Hm. So, am Sonntag würde ich mich natürlich mit dir zu Lucy Darkross bewegen. Mhm. Aber leider ist es nicht mehr Stream. Im Stream beginnt es bei mir am Sonntag mit Nina Chuba.
Klar ist die im Stream, ja.
Ja, die kleine, sehr, sehr freche und aufgeweckte, clevere Nina Chuba. Finde ich wirklich großartig. Und dann geht es schon in Richtung Abend mit dem Janni und dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Auch sehr divers besetzt, ne? Auch.
Mhm. Und international.
Ja, genau, man beachtet immer den Bratschisten mit der Flagge auf
mit der Ukraine. Ja.
Richtig. Und jetzt bei dem, also die Performance ist nicht so, wie du es aus dem Studio kennst, weil ich habe ja letzte Woche schon die Sendung gesehen mit dem Live-Auftritt, sondern die stehen alle. Und entsprechend sind die beweglicher, ne? Und performen quasi auch anders. Mhm. Ne? Und das ist schon sehr, sehr cool.
Ja. Ja.
Kann man machen und das werden sie sicher auch auf der Festivalbühne machen.
Mhm.
Ja, und dann kommt ja eigentlich die größte Band, die dieses Jahr zum Hurricane kommt, Green Day.
Also die wahrscheinlich auch die größten Erwartungen auch gestellt werden.
Genau. Die waren schon 2000 die größte Band für mich, also wirklich vor 25 Jahren. Das war mein erstes großes Festivalerlebnis am ersten Wellenbrecher und ich habe so viele Leute über mich in die Security-Arme übergeben müssen, die halt Crowdsurfing über mich kamen. Und ich musste mich an den Wellenbrecher festhalten um mich herum, aber haben auch Leute aufgepasst, dass wir uns alle so ein bisschen davon wegbewegen. Und danach dachte ich war durchgeschwitzt. Ich brauchte ein neues T-Shirt und dachte mir, scheiße, ich brauche jetzt ein neues T-Shirt, auf dem steht, ich habe Green Day überlebt. Das war so, so geil und hat auch wirklich Mörderspaß gemacht. Mhm. Und wird auch wahrscheinlich am Sonntagabend, kurz bevor ich am nächsten Tag wieder arbeiten muss, auch hier in meinem Zimmer mordsmäßig Spaß machen, noch ein bisschen zu Green Day abzurocken.
Ja. Mhm. Ja, bei mir sieht es genauso aus. Ne? Ich habe am Sonntag auch genau die gleichen Namen aufgeschrieben. Verrückt. Und zu Nina Chuba würde ich noch sagen, die würde ich mir auch aus der Distanz ansehen. Oder, also zumindest, ich hätte, glaube ich, ein bisschen, naja, vielleicht wird es dann irgendwie da vor Ort irgendwie anders sein, aber man hat doch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die ist gar nicht für mich. So.
Ja, ich weiß, was du meinst. Wir sind alte Männer und klar, die macht sicher nicht Musik für uns, aber sie würde uns auch nicht wegschicken, weil, na.
Ja, aber ich würde mir vielleicht so ein bisschen vorkommen, so wie als ob ich irgendwie so einen Kindergeburtstag-Gate crashen würde.
Ja, ja.
Und dann irgendwie mich da in die Teenie-Disco mit rein schmuggle, so, ne?
Aber das ist auch so ein Aspekt von Festivals, ne? Wo man, also anders als bei Konzerten, wo man so ein bisschen immer versucht, seinen Platz zu finden, wo man dazugehört, ne? Wie bei Turbo Negro, wir gehörten nicht in den ersten Moshpit. Ne? Aber wir haben ihn trotzdem mitgemacht und so ist das. Und aber das Schöne am Festival ist, es gibt auch für jeden Platz, so wie wir uns mal zurückgezogen haben und tatsächlich leicht benebelt uns hier Sigur Rós auf den Hügel angeschaut haben, uns auf die Wiese gelegt haben.
Sigur Rós, wo einfach alle gesessen haben. Ne?
Ja, ja, richtig. Mhm. Ja, und ich glaube, solche Inseln gibt es beim Hurricane einfach, auch auf diesen den Eichenring. Und du hast schon recht, also Nina Chuba, da wären wir nicht in der ersten Reihe. Also auch nicht vom ersten Wellenbrecher. Wir würden schon beobachten, was sie da tut und mal gucken, wo dann Gleichgesinnte sind.
Hm. Ja, ich finde, sie ist auch wirklich so ein Phänomen, wo man auch sagen kann, sehr, wo du schon gesagt hast, Respekt, ne? Die ist ja wirklich multimedial, die hat ja Schauspielerfahrung, ne? Das ist ja eigentlich das, woher sie kommt, ne? Ist ja auch recht jung eigentlich, ne? Und ist ja auch in vielen TV-Shows, ne, hoffe ich, bei ProSieben, so dieser.
Ja, Still in die Show hat sie gerockt, ne, und auch wirklich einmal gewonnen und auch wirklich moderiert. Das war echt geil.
Ja. Letztens auch in dieser anderen Show jetzt gesehen hier, von Klaas Häufer Umlauf, Experte für alles. Da musste sie testen, ob man einen Tag oder zwei im ICE wohnen kann. Und hat angefangen, irgendwie mit so einem Schnellkocher sich irgendwie morgens Schinken zu brutzeln und hat den großen Fernseher aufgestellt und hat sich dann, also das ist sehr, sehr witzig, sehr witzig. Also das ist auch wieder so eine neue Facette von Stars, ne? Dass sie viel nahbarer und omnipräsenter sind. Auch dazu kommt wahrscheinlich noch bei ihr sehr, sehr viel, ne, was ich nicht mitbekomme, TikTok und soziale Medien. Aber naja, das ist halt so eine, sonst da zum Anfassen, sage ich mal, ne? Also im übertragenen Sinne.
Ja, übertragen.
Also man weiß einfach viel mehr, man kennt die viel genauer als ja, das, was vor 20 Jahren so sich Stars nannte, ne?
Ja. Ja, das stimmt. Also die präsentieren sich ja öffentlicher, ne? Mhm. Und ich meine, war das nicht, wechsle ich jetzt was? Oder kenne ich Nina Schuber nicht, seit sie bei Kraftklub mitgesungen hat?
Hat sie da auch mitgesungen?
Und, nee, das war Blond. Das habe ich sie mit Blond verwechselt. So schön, von Kraftklub ist mit Blond zusammen. Auf dem letzten okay. Album.
ja, gut, das passt Hoppla. Irgendwie auch besser.
Ist schon wieder. Ich war's mit Tokyo Hotel verwechselt, wo die ja auch einen Song mit drauf haben. Auf Cargo. Eieiei. Ja, Nina Chuba ist tatsächlich ein Phänomen und ich wünsche ihr tatsächlich weiterhin viel Erfolg. Und genieße ihre Performance und im Livestream in der ersten Reihe.
Ja, und Böhmermann ist auch im Livestream, ja.
Genau, das gucken wir uns an. Böhmermann ist auch Livestream.
Ja.
So ist es. Der Livestream heißt Fühlt euch Hurricane. Und so können wir uns auch verabschieden hier von unseren Fans, oder?
Richtig. Fühlt euch Hurricane, Leute. Und mal schauen, wann ihr diesen Podcast zu hören bekommt.
Ja. Ihr wisst es ja. Also, das fragen wir uns jetzt wieder. Wir geben alles. Also wenn wir es vorher geschafft haben, vor dem ersten Act hier in den Podcast zu hören, dann Respekt, Leute. Ja, ihr seid wirklich Ultras.
Schreibt uns gerne, wann ihr eure ersten Festivalerfahrungen gemacht habt und
genau, immer schön in die Kommis,
welche Fehler ihr so begangen habt.
Podigy.de.
Hatten wir eigentlich damals eine Sackkarre dabei oder irgendwie einen Bollerwagen oder sowas? Nee, ne? Beim ersten Mal noch nicht, ne? Also auch total naiv, ja.
Ja, weil ich bei meinem ersten Konzert nicht brauchte. Ich hatte meinen großen Rucksack gefüllt, ne? Und ich war alleine und ich bin ja mit meinem ersten Mal mit dem Zug angereist.
Ja,
und da hast du ja alles bei dir, ne? Diesen Luxus, dass du mehrmals zum Auto gehen kannst, hast es ja. Da hat man da ja nicht. Und ich kann heute auch nur empfehlen, wenn ihr könnt, fahrt schön mit dem Zug zu eurem Festival.
Ja, nachhaltig.
Ja. Nachhaltig. Und genau, hört ein bisschen auch sonstige Musik, wenn ihr jetzt das Ganze zu spät gehört habt. Also das Hurricane ist schon vorbei, die Livestreams sind vorbei und aber die Musik ist geil. Dann haben wir auch nochmal in den ganz unten in unserem Shownotes auch die offizielle Hurricane 2025 Official Spotify Playlist verlinkt.
Ja, die ist natürlich sehr lang, aber vielleicht machen wir noch eine Highlights Spotify Playlist.
Wenn die Zeit dazu ist. Aber man kann auch auf Shuffle machen und seine Lieblingslieder hören. Kommt.
Ja, oder so.
Leute,
man kann es individuell gestalten.
Ja, das war's. Individuell und mit viel Wurf, euer Potamus.
Und nach dem Festival ist vor dem Festival.
Hui, da kommt er. In die Wanken.
Bam, aus dem Elektronikzelt.
Richtig. Das DJ Potamus damals, ne?
Ja.
Ich hab noch einen Schluck IPA.
Na, guck mal. Dann runter damit.
Vom Hellfest.
Und ab ins Dixi-Klo. Nee. Also ich habe letztens einfach ein Video gesehen, gestern noch mal reingeschaut von irgendeinem, ich glaube von Oasis, aber auf dem Southside, aber es war das gleiche Jahr. Und war interessant, das Publikum zu sehen. Keine Handys, ne, die das
Thema
filmen. Ja, wie auch. Aber hier und da mal eine Digitalkamera.
Ach, haben wir eigentlich Oasis gecancelt? Weil die waren auch damals auf dem Festival, oder?
Eine was? Ich höre nicht so schlecht wie mehr Musik.
Macht nix. Oi, 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 oi.